jetzt läuft auch das Audio. Das ist die Fragestunde, die letzte Fragestunde. Erstmal, Montag gibt es nicht so eine Fragestunde, Montag gibt es einen Raum und da sitze ich und der Raum heißt Frag Frau Waldecker und da können Sie mich dann einfach ausfragen die ganze Zeit. Und hier sind meine Dinge, die ich mitgebracht habe. Und dann dürfen Sie sie kennen, das ja, beliebig viel ergänzen, was Sie sich wünschen. Ich habe also so eine kleine Checkliste zum Thema Normalformen und auch noch Beispiele. Es gab eine Situation, für die ich mir wirklich gerne noch ein Beispiel überlegt hätte, aber das habe ich so schnell nicht hingekriegt. Aber ein, zwei Sachen habe ich, wir können einfach ein bisschen verschiedene Dinge ausprobieren und gucken, was wir können, was wir noch nicht können, Vor- und Nachteile von den verschiedenen Herangehensweisen. Und dann habe ich noch den Wunsch gehabt, nochmal was zum Thema Linearformen zu machen, grafische Matrix und so, und da habe ich deswegen auch noch was Teiles. Und jetzt sind Sie dran. Wir können erstmal so anfangen und dann schauen, wo wir stehen und ob wir schon zerflossen sind oder ob es uns noch geht. Ja?
Also mein Problem ist, glaube ich, hauptsächlich, dass ich momentan dazu neige, sehr wenig aufzuschreiben. Und mir fällt es schwer zu entscheiden, was muss ich jetzt wirklich mit hinschreiben oder was dürfen wir weglassen. Also wäre es vielleicht hilfreich, wenn Sie einfach bei den Aufgaben, die wir jetzt rechnen, mal sagen, das müssen Sie mit hinschreiben und das nicht oder sowas. Also zum Beispiel, wenn man den Rahmen ablesen kann, dann stand in meinen Übungsserien immer mal, man darf das nicht sehen, bevor ich das gesehen hatte und sowas.
Verzeihung, ich bin hier noch, ganz kleinen Moment, ich bin hier noch kurz irritiert mit dem... Ja, ich glaube, so ist besser. Man muss mich ja nicht sehen, man muss die Tafel sehen, das ist viel wichtiger. Ich laufe mal so halb ins Bild. Ja, wir können gerne zwischendurch Aufgabenteile so gestalten, dass wir quasi so einen kleinen Schmierzettel haben und dann ein Teil etwas ordentlicher ist und wo wir dann gemeinsam besprechen, was muss dahin, wie viel muss dahin, was kann man abkürzen. Und Sie hatten das Beispiel Rang genannt. Ja, dazu könnten wir mal Beispiele einsammeln. Was würden Sie sagen, sind gute, kurze Argumente, um Rang zu sehen oder irgendwie mit dem Rang zu argumentieren? Haben wir bestimmt auch unterwegs in den Beispielen, aber wir können da schon mal einsteigen, ja?
Ich nehme mal das Argument mit der Zeilenraum oder die Menge der Zeilenvektoren.
Ja.
Ist weniger unabhängig. So kann man relativ kurz sagen, dass wirklich der Rang so und so, also in dem Sinne voll ist.
Ja. Möchte da jemand so ein Vorsicht-Warnschild hochhalten, außer mir? Ja. Genau. Also, wann ist das okay? Vielleicht noch mit einem halben Satz dazu. Und wann ist das problematisch? Wer hilft uns dabei? Sie haben sich gemeldet.
Also, ich wäre jetzt sogar dem Problem, dass man halt auch dann sehen müsste, dass es halt linear unabhängig ist.
Genau. Und man müsste einmal gucken, ob die Zeilenvektoren paarweise verschieden sind. Aber man kann sowas machen wie, die Zeilenvektoren sind paarweise verschieden und ich sehe, dass sie eine linear unabhängige Menge bilden. Und ab und zu kann man es wirklich sehen. Wenn da die Standardbasisvektoren stehen oder Sachen, die sehr ähnlich sind, oder wenn die Matrix schon fast so eine Dreiecksform hat, sodass man das gut erkennen kann, ja. Ja, da gibt es Fälle, wo ich sagen würde, das ist okay. Dann kann man das machen. Manchmal geht es schneller zu sagen, ich mache halt die eine Umformung und sehe die Dreiecksgestalt und schreibe dann sowas hin. Ja, was noch? Haben Sie noch andere Möglichkeiten?
Ich finde, die Terminante geht immer relativ schnell.
Ja. Wobei hilft die Determinante beim Thema Rang und wobei hilft sie nicht? Ja.
Also zu entscheiden, ob der Rang voll ist oder nicht, oder nicht den genauen Rang für bestimmt sind.
Genau.
Das geht nicht voll.
Genau. Manchmal funktioniert was dazwischen. Manchmal hat man so eine Matrix, die sieht so ein bisschen, da denkt man sich ja, okay, der Rang ist jetzt 3 oder 2. Ich bin mir nicht sicher, ich habe keinen Bock, die Vektoren irgendwie, ich habe keinen Bock, da lange rumzuhühnern. Dann rechne ich kurz die Determinante aus und dann weiß ich Bescheid. Wenn ich also nur zwischen zwei Zahlen mich entscheiden muss, dann kann das manchmal schon nicht. Was noch? Möchte jemand da noch was ergänzen oder fragen, wenn wir jetzt dabei sind? Das ist so ein typisches Thema, die in ihrer Unabhängigkeit sehen, dass irgendwas ein erzeugendes System ist, Rang sehen. Da finde ich, da kann man auch diskutieren, ja, ist es jetzt ausführlich genug oder nicht. Lieber im Zweifel immer so einen Satz mehr hinschreiben oder einen halben. Und wir können das auch gleich mal zusammen üben, wie das aussehen kann. Was noch?
Dreiecksform?
Genau. Dreiecksformen ist ganz häufig. Also gerade dann, wenn Sie sehen, da komme ich jetzt mit ein, zwei Umformungen hin, dann steht sie da und dann kann man wirklich sagen, ich zeige jetzt einfach drauf. Oder ich zitiere den Satz aus der Vorlesung oder so. Ja. Was noch? Okay. Dann sammle ich das ein. Wenn ich das zwischendurch vergesse, dann bitte dran erinnern. Also dann bitte sowas machen wie, ja, das sieht jetzt nach Schmierzettel aus, können wir bitte Schmierzettel und ordentliches Ding trennen oder so. Schimpfen Sie mir. Was noch? Noch irgendwelche Themen, ja.
Duale Basis.
Duale Basis, ja. Oh, so viel. Hab ich schon gesagt, dass wir hier nur 2 Stunden einschreiben sind? Also wir können länger bleiben und dann fallen wir halt so in die FSR-Feier. Das geht, aber wir müssen fertig sein, bevor ich mich in einen Kürbis verwandle.
Orthogonal und Orthonormalbasen?
Ja. Ich habe auch in einem Beispiel, ich glaube da habe ich mir einmal kurz was ausgedacht, wie man nochmal senkrecht stehen kann. Das passt dann irgendwie dazu. Ja. Ja, ja, okay. Da waren noch mehr. Ich gehe jetzt einfach so der Reihenfolge nach durch. Ich werde niemanden vergessen. Einfach melden, wenn ich sie noch nicht gesehen habe. Ja.
So Senkrechtraumzeug?
Ja, ja.
Dualraumgedöns.
Ach, das auch noch. Also mehrmals quasi.
Ja,
für BLF und für Dual.
Das
andere Senkrecht. Ja. Oh oh. Oh oh. Okay. Ja. 2 habe ich noch gesehen. Sehr auf jeden Fall, ja.
Also Bestimmungen von Minimalprüfungen.
Wird da oben eine Rolle spielen, auf jeden Fall. Also Strategien, wie man das machen kann, vielleicht noch ein Beispiel, vielleicht auch sowas wie, wie kann man das sehen, ohne diese ganzen schrecklichen Rechnungen zu machen. Ja, das heißt schrecklich, aber. Okay, wir waren am Hand, das hat sich anscheinend erledigt, ja?
Das Umform von der jordanischen Normalform, die allgemeine Normalform, wenn man aber mehrere Kästchen von demselben Eigenwert hat.
Jordan zu allgemeiner. Lambda mehrmals. So, gleicher Eigenwert mehrmals?
Ja.
Das wird interessant nachher, aber ich verstehe, was das Problem ist. Aber gut, ja, 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 nehme ich.
Könnten Sie auch noch mal erklären, was die komplexe Konjugation ist?
Aber natürlich! Oh! Ja, da können wir auch Bilder malen und oh ja! Wir können. Oh. Aber okay, das sollten wir vielleicht zum Schluss machen, dann können nämlich alle weglaufen, die das möchten, denn damit habe ich zu viel Spaß. Das weiß ich jetzt schon. Nicht, dass Sie mich jetzt mit noch einer Frage noch glücklicher machen können.
Und machen wir das Gram-Schmidt-Verfahren?
Das passt ja hier dazu, ne? Mhm. Ja. Mal gucken. Mal gucken, was wir schaffen, ne? Geht's nur Ihnen so? So kann man es bestimmt auch spielen. Geht's nur Ihnen so, dass ich denke, dass wir quasi die ganze Lehre über 2 Jahre haben wir auch Weil haben wir irgendwas. Wir haben Polynome, wir haben nicht so viele Polynome, aber sonst. Ja, kein Problem, wir haben 2 Stunden Zeit. Als ich studiert habe, gab's das. Da gab's dann in der Vorlesungs. Eine Zeit so Crashkurse, so Tutorien hieß das, das war aber nicht begleitend, sondern so eine Art Crashkurs, wo man nochmal den kompletten Vorlesungsstoff in den Grundlagen wiederholt hat. Aber ich würde sagen, man braucht mehr als 2 Stunden. Ja.
Aus Eigenwerten eine Basis machen.
Oh, also quasi dazu Eigenwerte finden und ja. Dann so, oh, ja. Die Karte ist leider zu Ende. Okay, dann mach ich hier weiter. Nee, doch. Naja, also, tut mir leid, ich weiß nicht, warum ich das so komisch finde. Oh, es geht weiter.
Ich hätte tatsächlich genau das Umgekehrte, also mit allen. Nee, doch, so. Ja.
Das heißt, man hat das getan, was man halt so tut. Man kennt die Eigenwerte und jetzt sucht man aber möglichst viele Vektoren, also einen möglichst großen Teil wenigstens von der Basis aus Eigenvektoren, wenn man schon nicht eine komplette Basis aus Eigenvektoren findet. So muss man es. Ja, ist okay.
Ich lache jetzt noch ein bisschen. Aber mir ist eingefallen, dass es einen Ausweg aus diesem Dilemma gibt. Montag. Und wenn wir dann am Montag so um 8 noch sitzen und die anderen essen schon Pizza und es ist schon nichts mehr da und wir sitzen dann auch, weil wir mit der Liste noch nicht fertig sind, dann werde ich einfach weiter lachen. Es endet dann ja auch da. Ich werde dann danach nicht noch extra Aufgaben machen, ich werde danach keine Fragen mehr beantworten, denn ich habe dann mündliche Prüfungen mit anderen Menschen aus anderen Vorlesungen und da muss dann meine Konzentration hingehen. Das heißt, mit dem Montagnachmittag, das ist das dann. Aber es gibt ja die ganzen Aufgaben, wir sind in Vorbereitung mit so Selbsttestgeschichten im INIAS. Das heißt, da sind dann Sachen. Aber ich melde mich dann kurz ab.
Ich habe keine Ahnung, wo wir anfangen sollen. Ich weiß, wo wir nicht anfangen. Aber ich weiß nicht, wo wir anfangen. Es erscheint mir fast so, als ob... Okay. Sagen Sie mir, ob das eine blöde Idee ist, aber es erscheint mir fast so, als ob, wenn wir jetzt mal entlang eines Beispiels das Thema Normalformen besprechen und dabei so ein bisschen checklistenmäßig gucken, wo finden wir welche Infos, was steht wo, wie passen die Sachen zusammen, dass wir dann zumindest einige der Themen, die da stehen, dabei sehen würden. Stimmen Sie zu? Nee? Also ich sehe da quasi so zwei Komplexe. Der eine geht eher so in Richtung Normalform und ihre Freunde und das andere ist eher Binärform und ihre Freunde. Und ich würde jetzt mit dem Normalformkram anfangen, unter anderem, weil da vorhin in der Vorlesung auch noch so viele Fragen kamen und wir da noch so lange diskutiert haben. Und dann schauen wir. Und dann möchte ich aber diejenigen bitten, die sich eher für die anderen Sachen interessieren, dann einfach abzuwägen, ist für mich okay, wenn wir davon dann nicht mehr viel schaffen, weil das andere eben sehr viel Raum einnimmt und wir da sehr lange diskutieren, kann ich das mit zum Montag nehmen oder es dauert dann halt irgendwie länger oder so? Oder will ich mich dann irgendwann melden und sagen, hey, können wir bitte auch nochmal über was anderes sprechen, zum Beispiel Dualraum? Das ist dann in Ihrer Verantwortung, denn ich stehe hier jetzt einfach und mache und ich werde natürlich nicht die Zeit im Blick haben, das kennen Sie ja schon. Kriegen Sie das hin? Sie bilden übrigens eine schöne Dreiecksform. Aber es ist die andere Diagonale, es ist nicht die richtige. Richtig falsch, das sind doch bürgerliche Kategorien. Nee, es ist sehr schön. Also die richtige Diagonale ist ja die depressive in der Kunst. Also das ist so die aufstrebende, optimistische Diagonale, die Sie mir hier zeigen. Vielen Dank dafür. Was habe ich denn hier? Ich habe eine Abbildungsmatrix der Größe 4x4. Da passieren dann Dinge, die interessant genug sind, dass man sich Fragen zum Minimalpolygon stellen kann, dass man sich Fragen zu verschiedenen Normalformen stellen kann. Und dann habe ich irgendwo, noch sowas 5x5-mäßiges, was ich aber nicht mehr geschafft habe, zu Ende zu basteln. Das heißt, es ist ein bisschen Risiko. Das nehmen wir? Was? Was an meiner da? Was?
Folgendes. Ich habe es bisher noch nicht geschafft, ein Beispiel so zu vermasseln und mich so fundamental zu verrechnen, dass es abschreckend genug war, damit Sie das jetzt nicht wollen. Okay, ist interessant. Das diskutieren jetzt meine Kobolde noch ein bisschen.
Ist das Ihr Ernst? Sie wollen die halbfertige, komische, bei der ich nicht weiß, was für Eigenwerte und überhaupt und...
Gut, können wir so ein Safe Word verabreden? Das ist mein Ernst. Wir brauchen einen Abbruch notfalls, wenn das gar nicht gut funktioniert. Ja, Sie oder ich, mal gucken, wer zuerst. Ich habe jetzt ein bisschen Angst. Hier ist eine Abbildungsmatrix. Hat jemand einen Wunsch, wie die Abbildung heißen soll? Die hat noch keinen Namen.
Alpha.
Alpha. Ja. Und da es nicht fertig vorbereitet ist, gibt es keine ordentliche Voraussetzung. Es gibt auch keine sinnvolle Frage. Es gibt einfach nur eine Matrix. Wir basteln uns gleich eine schöne Aufgabe dazu, okay? Wir machen es einfach zusammen. Hier ist erstmal die Matrix. 0, 0, 1, 0, minus 1, 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, minus 1, 0, 0, 0, minus 1, 0, 0, 0, 0. Erfinde mal ein paar Fragen, okay? Sehen wir irgendwelche alltagstypischen Teilräume? Kam nicht in der Liste vor, aber wir sehen gleich, warum ich das frage. Und ich bin etwas erleichtert, dass jetzt kein großes Stöhnen oder Seufzen durch den Raum ging bei dem Wort alltagstypisch. Ich möchte nach Normalformen fragen. Reicht für den Moment. Angesichts dessen, dass ich überhaupt nicht weiß, was passiert, finde ich, dass das reicht. So, wie könnte also hier eine Aufgabenstellung aussehen? Stellen wir uns vor, das ist eine Klausuraufgabe, dann könnte dazu was stehen wie sei Alpha, ein Morphismus von R5 über R, gegeben durch folgende Abbildungsmatrix, vielleicht ohne Infos zu irgendeiner Basis. Das heißt, dann müssten wir das irgendwie abstrakt machen, mit einer abstrakt gegebenen Basis und wir wüssten nicht, was die Basisvektoren sind. Kann man später noch spezifizieren. Und typische Fragen, die dann kommen könnten, wäre sowas wie: Berechnen Sie alle Eigenwerte, stellen Sie eine Normalform auf, ist die Abbildung diagonalisierbar, ist sie injektiv, surjektiv, bijektiv, irgend sowas. Aber man könnte halt auch aus der anderen Richtung kommen und fragen, können Sie bitte eine Zerlegung von V in alpha-typische Teilräume hinschreiben oder in alpha-unzerlegbare Teilräume, können Sie bitte das Minimalpinum ausrechnen, so in die Richtung könnte es auch gehen. Haben Sie eine Idee, wie man anfangen kann? Achso, wir sollten vielleicht ein Schmierzettelmittel nehmen. Wollen wir sagen, das ist unsere Spiele- und Schmierzetteltafel und da oben schreibe ich dann später ordentliche Sachen hin? Ist okay? Und bitte erinnern, falls ich vergesse, das sei oder das auch nur zu machen. Gut. Legen wir uns. Was haben Sie für erste Idee? Dann gehe ich jetzt mal hier so von links nach rechts.
Per Alpha.
Ja. Auch per Alpha.
Injektivität
und Surjektivität.
Alpha ist nicht bijektiv.
Alpha ist nicht bijektiv. Das fand ich eine sehr unterschiedliche Qualität von Aussagen. Fangen wir mit der Behauptung an. Da war eine Behauptung dabei, nämlich Alpha ist nicht, was war es, surjektiv, injektiv?
Ist nicht bijektiv.
Nicht bijektiv.
Damit ist es theoretisch auch nicht injektiv und auch nicht surjektiv.
Okay, Moment.
dann können wir hier mit unserer ordentlichen Tafel beginnen. Wir können eine Behauptung hinschreiben. Sagen wir, da kommen ganz viele Behauptungen. Und die erste ist:
Alpha ist nicht B.
Okay, wir klären kurz auf dem Schmierzettel. Und dann machen wir weiter. Oder schreiben wir später auch noch was Ordentliches. Denke ich. Vielleicht. Mal gucken. Sammeln wir erstmal ein Argument. Warum ist die Abbildung nicht BFP? Sie haben es gesagt.
Also, der dritte und der fünfte Zeilenvektor, wir sehen, dass die eine linear abhängige Menge bilden.
Ja.
Damit hat die Matrix nicht von Rang. Damit hat der Kern nicht. Also gibt es irgendwelche Elemente im Kern, die nicht der Nullvektor sind? Also er hat mindestens Dimension 1.
Genau, da haben Sie jetzt zwischendurch mit dem Bild argumentiert. Geht es einfacher? Wenn die Abbildung bijektiv wäre, was müssten wir dann für die Abbildungsmatrix sehen?
Wir müssten vorher noch einen haben.
Ja, Abkürzung. Okay. Abkürzung. Wir sehen, dass der Rang nicht voll ist und ich gebe Ihnen völlig recht. Wenn man die dritte und die fünfte Zeile anguckt, dann sieht man das. Also es hat die Matrix nicht vollen Rang, sie ist deswegen nicht invertierbar. Das würde ich dazu sagen. Die Matrix ist nicht invertierbar, deswegen ist der dazugehörige Endomorphismus nicht bijektiv. Das steht mir vorne. Schreiben wir jetzt also kurz hin. Ich lasse mal Platz für weitere Behauptungen, aber den Beweis würde ich gerne schon kurz und ordentlich formulieren, weil wir ja, also ich habe jetzt den Wunsch im Hinterkopf, dass wir immer mal wieder Formulierungen sehen wollen, die quasi klausurtauglich sind im Sinne von, das gibt volle Punktzahl. Und ich darf das sagen. Gut, lassen wir noch Platz für weitere Behauptungen. Vielleicht erstmal so drei. Ich habe mich noch nicht entschieden.
Ich habe hier gar nichts entschieden.
Aber wir schreiben jetzt von 1 an die Weiße. Wir sehen, ich folge jetzt einfach Ihrer Argumentation, die Sie zusammen entwickelt haben. Wir sehen, dass der dritte und der fünfte Zeilenvektor eindimensionalen Teilraum von K5 erzeugen. Also ist der Rang von A kleiner als 5, was voll wäre. Dann ist A nicht invertierbar. Und ich hätte die ganze Zeit schreiben müssen, laut Vorlesung, bla bla bla, aber jetzt mache ich es halt mal. Also ist in der Vorlesung Alpha nicht bijektiv. Und ja, es gibt auch noch 10 andere Argumente. Man kann argumentieren mit, die Matrix hat nicht vollen Rang, also hat das Bild nicht die volle Dimension, die es haben müsste, also ist die Abbildung nicht surjektiv, also nicht bijektiv. Oder wir sehen an dem nicht vollen Rang, dass das Bild nicht die volle Dimension hat, also hat der Kern Dimension mindestens 1, also ist die Abbildung nicht induktiv, also ist sie nicht bijektiv. Also so. Noch 5 andere, aber ich sehe eine Meldung.
Wir haben die Begründung ja jetzt auf Zeilenvektoren.
Ja.
Dürfen wir das auch mit Spaltenvektoren machen?
Dürfen Sie, dann müssten Sie noch so einen Kommentar dazu machen, dass Spalten und Zeilenrang dasselbe sind. Ja. Oder halt, was auch immer Sie da argumentieren. Aber irgendwas, wenn Sie das machen wollen, hier könnte man auch mit der dritten und der fünften Spalte argumentieren. Da könnte man es einfach hinschreiben, dass eines das Negative vom anderen ist. Vielleicht auch immer. Ja, genau. Das ist in Ordnung. Und wenn Sie das in der Form machen würden, also wenn Sie quasi genau dasselbe hinschreiben würden, aber wenn da stünde, dass der dritte und der fünfte Spaltenvektor vielfache voneinander sind, dann würde mir genau dieselbe Argumentation so reichen. Weil es so klar ist. Und da brauchen Sie noch nicht mal argumentieren mit, dass man gerade noch eine Spalte abbilden kann. Ist das ein bisschen hilfreich, auch für die Ausführlichkeit? Gut. Dann gucken wir uns die nächste Behauptung an. Da kam ja vorhin so ein Vorschlag mit P-Alpha. Ja, wir können dann P-Alpha ausrechnen. Da möchte ich einfach eine Schnittzelle machen, denn wer weiß. Ich muss mir erstmal die Matrix angucken und ein Bild davon verschaffen, wie ich die Determinante ausrechnen möchte. Das sieht gerade unangenehm aus. Ich habe ja Ich wollte das alphazyklische Gedöns machen und eine schönere Basis finden und eine schönere Abbildungsmatrix und dann das ganze Zeug machen. Aber wir machen das jetzt einmal auf die harte Knopf. Okay, ich schreibe mal was hin. Und bitte gucken Sie und rechnen Sie so ein bisschen mit, für den Fall, dass ich mich verrechne oder verschreibe. Oder reiche. Finde ich gut. Die Vorzeichen sind plus, minus, plus, minus, plus. Das heißt, sie haben keine komischen Vorzeichen. Das finde ich gut. Das machen wir so. Dann schreiben wir uns die Fragen. Ach nee, das ist ja der Schnitzel. Oh, das ist der Schnitzel. Moment. Will ich? Nee, wir machen, P Alpha kommt bei unseren Behauptungen einfach nicht vor. Das rechnen wir nur zum Spaß aus. Okay, dann haben wir also einmal die Determinante von der entsprechenden Streichmatrix. Jetzt streiche ich hier. Oh, das wird jetzt zu fast. 0 minus 1, 0, 1. X 0 minus 1, 0. 0, x 0, 0. Und 1, 0, x 0. Und bitte hier einmal gucken, ob ich irgendwas vergessen oder mich verschrieben habe. Und dann brauche ich noch x mal Log und Zeug. Von Dingen, die man in der Öffentlichkeit nicht rechnen sollte, hinzu. Charakteristische Polynome bei sehr großen Matrizen. Ja?
Also erstmal wollte ich fragen, in der Klausur dürfen wir die 1 mal auch einfach direkt weglassen.
Ja, 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 ja. Jedenfalls, wenn es dadurch nicht falsch wird.
Ja.
Auch sonst dürfen Sie es, aber ich würde davon abraten. Ich würde so gerne Kästchen oder irgendwas sehen, aber tue ich nicht. Aber, Moment, wenn ich hier nach der letzten Spalte entwickle, dann ist es auf einmal wieder ganz nett. Dann habe ich hier so eine minus 1 mal Determinante von der Matrix da und ich traue mir das direkt hinzuschreiben. Ja, ne? Ich traue mir das direkt hinzuschreiben. Ich mache die Stricke mal. Und da traue ich mich, denn da steht ja nicht viel drin. Die ist eigentlich nicht so schlimm. Da habe ich so nicht so frei. Und ich habe so plus x und ich glaube, das war's. Ich denke, dass der Rest 0 wird. Ich mache gerade Saryl im Kopf. Macht jemand mit mir Saryl im Kopf und sieht auch, dass da nichts mehr übrig bleibt? Und hier, nee, hier ist es nicht so schön. Hier mache ich, glaube ich, einfach nochmal Entwicklung auf der ersten Zeile. Da sehe ich gerade nicht, wie das schöner geht. Ich sehe keine Kästchen oder irgendwas anderes. Also, mal Determinante von, was habe ich da? X0 minus 1, 0 minus 0, 1 minus x, aber dafür, das dann gleich wieder schön. Plus, also minus 3 mal Determinante von, was habe ich da? 0 minus 1, minus 2, 0 x, nee, 0, 0. Stimmt, das Ding hat gerade 5 aus, das finde ich gar nicht was. Gut. Sarü, da sehe ich wieder x hoch 3 minus d plus x. Diesmal, ja, genau hier. X hoch 3 plus x. Und das ist alles in Klammern. Minus, was haben wir hier? Ach, was haben wir da? Mal 0. 0, da sehe ich minus 1, 2, minus 2, mal 1, also 2. 0, 0, und dann habe ich nochmal minus x mal minus 2 mal x, also plus 2x Power, denke ich. 2 plus 2x Power. Wieder mit Sarü. Und jetzt schauen wir mal, wie schön es wird. Minus x mal 3, minus x, plus.
Ja, stimmt was nicht?
Wir haben das in der letzten Zeile, also das x Quadrat von der Klammer.
Nochmal, das x Quadrat habe ich doch hier vorgezogen, oder?
Ja, das x vor der Klammer bezieht sich ja auf beide Komponenten, also können wir das doch eigentlich nicht einfach rausziehen, oder?
Hä? Ach so, weil das x nur an der Matrix steht und nicht an der. Das heißt, diese Klammer hätte ich da noch nicht setzen dürfen, sondern die hätte ich erst da. Ja, danke. Sehr gut. Dann mache ich das so. X² mal das ist ja für den Teil richtig. Und dann kommt der Teil, dann muss man noch zum x davor. Minus x mal 1. Das war richtig?
Dann habe ich nämlich das x von vorne einfach da reingezogen.
Dann habe ich das da vorne, nämlich das total minus x plus. Traue ich mich das jetzt alles sofort auszurechnen? Werden wir sehen, ne? X hoch 5 plus x hoch 3. Minus 2x hoch 3 minus 2x hoch 5. Und irgendwas ist die Komma aus diesem Vorzeichen, das Ding muss doch normiert sein.
Irgendwo ist ein Vorzeichen falsch, ja.
Als wir bei dieser ersten Vierer.
Ja, habe ich mich einfach verschrieben.
Nach der ersten Spalte, nach der ersten Zeile entwickelt, oder?
Nee, nach der letzten.
Bei dem nächsten Schritt.
Ach so, hier.
Da drin, ja.
Also da habe ich Dings gemacht, da habe ich die letzte Spalte benutzt.
Ach, also man kann auch nach Spalten.
Ja klar, da habe ich die letzte Spalte benutzt und die Vorzeichen sind so, dass dann aus der 1 eine minus 1 wird. Aber irgendwo muss ein falsches Vorzeichen sein. Ich überlege gerade, wo. Hier ist es tatsächlich. Hier habe ich noch ein x hoch 5. Aber hier irgendwo muss ein Vorzeichen verrutscht sein, denn ich brauche am Ende x hoch 5. Aber hier sehe ich minus x hoch 5.
Wo kommt denn das minus 2 x hoch 5 her?
Das überlege ich auch gerade.
Die Klammern in der letzten Zeile sind nicht.
Die hier. Sehen Sie, ein erschreckendes Beispiel kommt einfach nur zu spät. Okay, dann gucken wir nochmal. Also, wenn ich die, das hier ja aus Versehen mitgerechnet habe, dann sind ja jetzt der Term richtig, aber hier habe ich ja versehentlich das x² noch mit berücksichtigt und das muss dann weg. Okay, dann prüfe ich jetzt nochmal nach. Der Anfang stimmt, plus x hoch 5 stimmt auch, plus x hoch 3 stimmt auch. Und jetzt kommt dieser Teil, und das ist jetzt nur noch ein minus 2x minus 2x hoch 3. Na, genau, die Klammer war's. Danke. Und was ist das jetzt? X hoch 5 plus x hoch 3 minus minus 2x hoch 3 minus 3x hoch 3. Plus x hoch 3, also minus 2 x hoch 3. Ich sehe keinen Term mit x hoch 4, das macht nichts. Dann sehe ich noch minus 2x minus x, also insgesamt minus 3x. Und ich bin nicht überrascht, dass es absolut wie 0 ist. Das habe ich erwartet, denn ich erwarte ja 0 als Eigenwert, denn die Abbildung ist ja nicht bijektiv. Das heißt, ich wusste, dass das charakteristische Polynom so eine Form haben muss, wo das absolut wie 0 ist. Ansonsten würde ich jetzt nicht dafür garantieren, aber die Form zumindest, also Grad 5, und man kann x ausklammern, das war klar, dass das passiert. Ich sehe, wir könnten da gleich mal drauf starren, ob wir noch ganzzahlige Eigenwerte sehen aus der Null, aber da bleibt ja immer noch ein Polynom von Grad 4 übrig und das macht übrigens so viel Spaß. Ich überlege mal kurz. X hoch 4 minus 2 ist Quadrat minus 3. Was ist mit? Nee, 1 und minus 1 funktionieren nicht. Also noch 3 und minus 3. Oh, 81 minus 18. Nee, ich glaube nicht.
Nee. Da haben wir keine ganz kleinen Eigenwerte mehr. Das heißt, wir haben 0 und die anderen Eigenwerte sind komisch. Entschuldigung, interessant. Ja, dann eigentlich ist es interessant.
Mir ging es bei dem Beispiel auch eher darum, deswegen habe ich das da oben auch hingeschrieben, nach alphazyklischen Teilräumen zu suchen, um so eine Idee zu geben, wie man sich noch anders dem Thema Normalform nähern kann. Denn man muss ja nicht über Eigenwerte und Jordan gehen, sondern man kann ja auch über eine Zerlegung in alpha-invariante Teilräume gehen, die man dann so lange zerlegt, bis es nicht mehr weitergeht. Ja.
Also nach Wolfram haben wir noch Eigenwerte plus minus Wurzel 3.
Das geht ja.
Und plus minus i.
Das ist voll gut. Oh, ich habe das Bedürfnis, das noch nachzuprüfen, aber na gut, Wolfram ist einigermaßen zuverlässig. Moment, also was denken wir denn, was das Spektrum ist? Auf jeden Fall mehr 0. Und dann, wie war das? Wurzel 3, minus Wurzel 3, i und minus i. Das heißt, das Ding ist diagonalisierbar. Was ich mir da einfach so kurz zusammengefusselt habe, was ist denn da passiert? Das merke ich mir. Gut, dass ich mir das aufgeschrieben, also so ein bisschen aufgeschrieben habe. Aber Sie schreiben mir mit. Ich weiß nicht mehr. Mensch, also. Oh. Dann kurz nachgucken. Dann kann das ja viel mehr, als ich dachte. Ich weiß trotzdem nicht, ob ich das nicht für eine Klausur zu krass finden würde. Ja.
Wir haben ja jetzt die Eigenwerte i und minus i, aber sind wir nicht in R?
Haben wir nicht spezifiziert. Also doch, da oben haben wir spezifiziert, dass wir bei dem Morphismus da starten wollen. Aber ich habe nicht spezifiziert, ob ich eine Normalform oder Eigenwerte oder sowas über R berechnen würde. Würde ich jetzt erstmal denken, wenn es da so steht. Das heißt, wenn in der Klausuraufgabe verlangt wäre, dass man weiter guckt, ob man noch... Also ob man sowas hier findet, dann würde das stehen. Ändert sich was, wenn Sie auch komplexe Zahlen als Eigenwerte zulassen. Ja, guter Hinweis, danke. Ich habe mich jetzt gerade so gefreut. Das heißt also, wir müssen da so einen Faktor x² plus 1 im Polynom sehen. Und das würde, oh, das macht es interessant, das ist toll. Wieso finde ich per Zufall so eine tolle Matrix? Okay, ich freue mich noch kurz. Behauptung, in R ist das Spektrum von Alpha, ja, in Q würde es sich nochmal verändern. In Q würden wir Wurzel 3 und minus Wurzel 3 auch nicht sehen. Das ist so toll. Ich kriege mich gleich wieder ein, aber okay. Wurzel 3, minus Wurzel 3. So, dann könnte man dazu schreiben, und Alpha ist nicht diagonalisierbar. Über C ist Alpha diagonalisierbar. So, das wäre eine wundervolle Behauptung. Und ich schlage vor, dass wir jetzt auch hier nochmal üben, wie kann man argumentieren, und wir schreiben einfach die ganze schreckliche Rechnung nicht hin, sondern es ist eine Nebenrechnung. Und dann überlegen wir uns, ob wir noch mehr mit dieser schönen Matrix machen oder ob wir dann zu einem anderen Thema gehen. Denn ich hatte mir die aus einem völlig anderen Grund ausgedacht. Wie toll! Die nächste lineare Algebra wird sich freuen. Das wird garantiert irgendwo in der Übungsaufgabe oder in der Klausur. Also in einer Zwischenklausur. Und dann natürlich mit so Teilaufgaben, dass man es irgendwie hinkriegt. Oder in der Übungsklausur. Aber wie schön! Bis auf das Verrechnen hier finde ich es nämlich wirklich ganz okay. Und dann braucht man aber Tipps, damit man dann hier auf die Nullstellen kommt, würde ich sagen.
Ja. Aber woher wissen wir, dass das eher nicht diagonalisierbar ist? Weil dieser Satz mit der Anzahl, mit der Richtigkeit des Spektrums ist ja keine genau daneben Aussage gewesen.
Da kommen wir gleich zur Checkliste. Denn wir haben einen Satz zum Thema Diagonalisierbarkeit, der hier anwenden findet. Das heißt, da werde ich dann gleich nur was kommen. Ja, vielen Dank. Das ist eine sehr gute Frage. Und sogar dafür ist es noch ein tolles Beispiel. Das ist die Umkehrung von dem Ding. Was für zwei. Wir finden eine elegante Formulierung dafür, dass wir eine schreckliche Rechnung nicht zeigen. Wir berechnen P Alpha als P Alpha gleich, was hat man da Schönes ausgerechnet? X hoch 5 minus 2x hoch 3 minus 3x. Und jetzt schreibe ich es irgendwie schön hin. Ich hätte Wurzel 3 nicht so schnell gesehen, da hätte ich ein bisschen umgesonnen müssen. Jetzt mal x4 minus 2 x Quadrat minus 3. Stimmt, i kann man sehen. Wäre ich so schnell nicht drauf gekommen, aber i kann man tatsächlich sehen, weil man damit hier einfach hat minus minus 2, also plus 2, sondern minus 3. Das kann man tatsächlich sehen.
Aber auf die Idee muss man ja erstmal kommen, denn wie Sie richtig angemerkt haben, suchen wir ja erstmal nach reellen
Möglichkeiten.
Ha, okay. Ich werde mich die ganze Zeit davon ablenken, was diese Aufgabe noch für Potenzial hat.
Okay. Das kann man sehen. Also, dass das Produkt von den beiden das ist, das kann man sehen. Wie wir darauf gekommen sind, schreiben wir da nicht. Und jetzt geht es darum zu differenzieren, was für Nullstellen sehen wir in R und was für Nullstellen sehen wir nur in C, aber nicht in R. Für die Frage, was das Spektrum ist in R, müssen wir erstmal nur nach der L-Nullstellen gucken. Das heißt, da ignorieren wir das. Wir sehen, das hat keine L-Nullstellen. Gucken hier vorne und kommen dann auf die drei Eigenwerte. Hier verwenden wir.
Hier kommt eine Checkliste.
10.8. In 10.8 steht, dass die Nullstellen des charakteristischen Polygons genau die Eigenwerte sind. Und wenn wir in R nach Eigenwerten gucken, suchen wir also nach reellen Nullstellen von diesem Polynom. Und so kommen wir auf das Spektrum, so kommen wir auf die erste Behauptung. Und ich werde gleich kommentieren, warum wir dann schon wissen, dass die Abbildung nicht der Nullstelle ist. Wir berechnen das. Und sehen, jetzt wo wir es wissen, mit Wolfram Alpha, vielen Dank, und sehen die reellen Nullstellen.
Stimmt, das könnte so ein Tipp sein, denn ich finde, dass man wirklich auf die Art und Weise auf die Nullstellen kommen kann und das zurückrechnen kann, auch wenn man hier das nicht sieht. Ich verstehe die Schreibung noch nicht, ich habe ja sehr lange zu sehen.
Und sehen die reellen Nullstellen 0, Wurzel 3 und minus Wurzel 3. Also ist das Spektrum wie behauptet. Und irgendwo kam davon die Frage, wie man dann auf Eigenvektoren kommt. Da können wir nachher mal schauen, ob wir das hier aufgreifen wollen. Zumindest für einen. Können wir da gucken. Aber haben wir nicht auch heute in der Vorlesung das einmal gemacht? Ja, heute in der Vorlesung am Ende haben wir auch schon mal. Aber können wir auch mal. Also das Spektrum das. Jetzt die Frage der Diagonalisierbarkeit. Und bevor ich losrede, möchte ich mal hören, ob Ihnen dazu was einfällt. Wir hatten so einen schönen Satz, der Diagonalisierbarkeit charakterisiert hat. Das waren insgesamt drei Eigenschaften. Wenn Sie da an die richtige Stelle gucken, dann kommen Sie hier weiter.
Also wir hatten eigentlich einen Satz, ich glaube das war 10.15, wo gesagt wurde, die
10.14?
Also wenn die Mächtigkeit des Spektrums gleich der Dimension des Raums ist, dann ist die Abbildung hier.
Ja,
aber
das nützt uns ja nichts. Denn das Spektrum
hat 10 würde das dann gelten.
Ja gut, aber wir sind gerade bei R. Also vielen Dank, dass das für den nächsten Teil war. Da werde ich dann also zurückkommen. Aber jetzt sind wir bei R und diejenigen, die bei der langen Nacht dabei waren, die haben jetzt vielleicht ein kleines Dialog. Das ist ja typisch für diese Chatprogramme, dass sie einem Sachen sagen, die nicht relevant sind, weil die von Voraussetzungen ausgehen, die nicht erfüllt sind. Ich sage nur Satz am Donnerstag. Aber hier, Sie sind genau an der richtigen Stelle der Vorlesung. Es war der Satz davor. Also, an welchen Satz denke ich, ja?
Zumindest mit 10, 14 gesagt, angenommen es wäre diagonalisierbar, dann müsste P Alpha ja zerfallen in normierte Polynom von Grad 1.
Bingo, das war Grad 2. Genau. Das ist es. Wir nehmen diesen Satz und dann sind wir fertig. Das ist ein kurzes Argument. In Satz 10, 14 steht, dass Diagonalisierbarkeit gleichwertig dazu ist, dass dieses Polynom in linear nach Grad 2 fällt und noch mehr Zeug. Und das und noch mehr Zeug ist uns sogar egal, denn es zerfällt nicht. Also ist die Abbildung über R nicht diagonalisierbar. Das reicht als Argument. Und dann kommt der letzte Jahr und dann kommt auch genau die Argument zum Tragen und macht das alles ganz schnell. Ja.
Aber auch in C zappelt das doch nicht in den Jahren.
Doch, sehen wir gleich. Sehen wir gleich. Da ist der Rat von 1 in Rx nicht. Laut Vorlesung, aber ich schreibe jetzt den Satz wirklich einmal hin. Folgt von Satz 10, 14, dass Alpha über R nicht diagonalisierbar ist. Und Sie sehen wieder, wenn man ein bisschen überlegt und den richtigen Satz findet, ist es ganz kurz. Jetzt kommt C. Und jetzt müssen wir Teamwork machen. Wir haben schon Ihr Argument gehört, das Spektrum hat dann ja gleich wirklich 5 Elemente über C und das ist die Dimension, das heißt, dann können wir das verwenden. Aber ich brauche noch jemanden, der mir zeigt, warum jetzt das Polynom über C in den Nährfaktoren zerfällt. Es gibt ja noch Ungläubige unter uns. Also, wie machen wir das?
Ich glaube, man kann x² plus 1 als x plus i mal x minus schreiben.
Die Nullstellen deuten darauf hin, ne?
Und genau, dann wäre das ja angenehm.
Genau. Und falls Sie irgendwann zu viel Zeit haben oder noch Punkte brauchen und Zahlentheorie bei mir hören, dann werden wir genau das feiern. Man kann x plus 1 zerlegen in den komplexen Zahlen als x plus i mal x minus i. Man kann mit solchen Argumenten die diophantische Gleichung lösen. Körper gewechselt haben. Das Spektrum ist 0 Wurzel 3 minus Wurzel 3 i minus i, hat 5 Elemente. Laut Vorlesung ist also Alpha über C diagonalisierbar. Und P Alpha ist das gleiche wie Min Alpha in beiden Fällen. Und jetzt können wir noch Normalformen malen, über C und über R, wenn Sie das gerne möchten. Aber spätestens dann sollten wir das Thema wechseln, es sei denn, Sie wollen noch auf das Alpha-Zyklus-Gedöns hinaus wieder, das können wir machen. Aber das wäre ansonsten auch so ein Ausgang, um ein anderes Thema zu wählen. Achso, außer Alpha-Zyklus haben wir noch ein anderes Lesezeichen, nämlich mal einen konkreten Eigenvektor suchen. Oder so, das können wir auch noch machen. Aber 5 kreuz 5 ist echt anstrengend. Ich finde ja 4 kreuz 4 schon anstrengend. Wie geht es Ihnen bisher her? Abgesehen von meinem verrechneten Chaos in der Mitte, wie geht es Ihnen bisher mit der Aufgabe, mit den verschiedenen Teilaufgaben, mit den ganzen Argumenten, mit der Art, wie das hier aufgeschrieben ist? Können Sie damit anfangen? Ist es hilfreich? Okay. Sehr klar. Noch etwas anderes? Ja?
Warum ist jetzt genau nochmal die Alpha gleich?
Hier kann man es sehr leicht sehen mit 1024. In 1024, ja, eine kleine Checkliste. In 1024 steht, dass das Minimalpolynom ein Teil des charakteristischen Polynoms ist. Das heißt, alle Linearfaktoren, die da vorkommen, oder überhaupt alle reduzierten Bestandteile, muss man im charakteristischen Polynom sehen, aber da steht noch mehr. Da steht nämlich auch noch, dass alle Nullstellen in den Alpha als Nullstellen zu sehen sein müssen. Heißt also, wenn wir hier argumentieren, Hier kann man nichts mit Nullstellen machen. Das heißt, hier könnte erstmal das Minimalpendulum auch nur x mal x Grammar minus 3 sein über R. Müssen wir dann argumentieren, ob das geht oder auch nicht. Aber über C ist die Sache völlig klar, weil wenn wir so einen Zerfallen haben mit paarweise verschiedenen Linearfaktoren, dann muss das Minimalpendulum des Kraftwerks stehen. Okay. Da wäre noch eine große Behauptung, müssen wir aber wie gesagt nicht machen. Ich gucke jetzt einfach mal zu Ihnen, was Sie da für Wünsche haben. Ja.
Also wenn das charakteristische Polynom komplett in Linearfaktoren zerfällt, ist es dieser Minimalpolynom gleich dem charakteristischen.
So stimmt es noch nicht. Okay. Weil es nämlich sein könnte, dass dann Linearfaktoren mehrfach auftreten. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ja. Wenn das eine gute Frage ist, ich wische hier mal was weg. Denn ich glaube, an einem Beispiel kann ich am besten erklären, was da passiert. Das hier sind weg. Oh, und was wir übrigens nebenbei mitgemacht haben, ich hoffe, dass es für manche hilfreich ist. Ich habe ihn ja verrechnet. Aber wir haben gemeinsam irgendwie aufgepasst und wir haben zwischendurch so kleine Checks gehabt, worauf muss man achten, woran kann man erkennen, dass man auf jeden Fall was falsch gemacht hat. Stichwort, mir ist aufgefallen, dass das Polynom, was rausgekommen wäre, nicht normiert gewesen wäre. So, also sowas als Marker hinschreiben, woran kann man Fehler erkennen. Wenn das Ding den falschen Grad hat, wenn das Ding nicht normiert ist, es können auch andere komische Dinge passieren, aber schreiben Sie sich sowas auf, denn Sie haben jetzt live gesehen, dass es helfen kann, um Fehler zu finden und einfach nochmal hinzufügen bei der Rechnung. Okay, hier ist ein Beispiel für ein charakteristisches Polynom, das in Linearfaktoren zerfällt. Wie kann das Minimalpolynom zu der Abbildung aussehen? Vorschläge. Warum ist das eine Möglichkeit?
Weil das die gleichen Nullstellen
hat. Genau, es teilt das und hat die gleichen Nullstellen. Also es ist eine Möglichkeit. Was gibt es noch für Möglichkeiten?
Minus 1 zum
Quadrat. Okay, und hatten wir noch mehr, ja?
X minus 1 hoch 3.
Genau. Warum kann ich jetzt nicht noch höher gehen mit dem Exponenten?
Weil dann das Minimalpolynom das charakteristische nicht mehr in dem Ring teilt.
Richtig, genau. Wenn der Exponent größer wird, dann ist es kein Teil davon. Ganz genau. Das heißt, wir haben jetzt diese zwei Kriterien. Die Nullstellen müssen zu sehen sein, das ist so. Und das Teil ist auch wirklich, das ist so. Und so können wir auf drei Möglichkeiten kommen. Was bedeuten diese drei verschiedenen Minimalpolynome? Das könnte auch eine Klausuraufgabe sein. Hier ist eine Abbildung. Ich schenke Ihnen das charakteristische Polynom. Hier sind drei verschiedene Minimalpolynome. Schreiben Sie mir die dazugehörige Normalform hin. Zum Beispiel. Ist das genug Info? Und wenn ja, was kommt jeweils raus?
Müsste man jetzt eigentlich A für x einsetzen und ausrechnen, wann das Minimalpolynom wäre?
Jein. Also, vielleicht sollten wir kurz klären, wie das Minimalpolynom definiert ist und dann gucken wir, wie man durch eine Rechnung entscheiden könnte, welches davon es ist und dann gucken wir, was es bedeutet. Okay? Machen wir es mal ganz ordentlich. Also, wie ist das Minimalpolynom definiert?
Ja. So sind wir es, wenn ich jetzt A in das Minimalpolynom einsetze und ich mache aus der 1 die Einheitsmatrix in die Runde.
Warum argumentieren Sie gerade in Matrizen? Minimalpolynome sind für Abbildung definiert. Definition laut Vorlesung. Das Minimalpolynom ist
das Polynom mit dem kleinstmöglichen Grad, welches Alpha als Nullstelle
hat. Und normiert es dann. Genau. Das ist das normierte Polynom kleinsten Grades des Alpha als Nullstelle. Heißt also, wenn ich Alpha einsetze, muss die Nullabbildung rauskommen. Und es darf nicht schon für ein Polynom kleinen Grades passieren. Um also zu testen, welches davon das Minimalpolynom ist, setze ich Alpha ein. Dann kriege ich hier Alpha minus identische Abbildung. Dann wende ich das auf eine Basis zum Beispiel an und gucke, ob da überall der Nullvektor rauskommt. Und wenn ja, bin ich fertig, dann ist das das Minimalpolynom. Und wenn nicht, schade, muss ich die nächste Potenz ausprobieren. So mache ich das. Und so rechne ich auch zu Fuß das Minimalpolynom aus. Das haben wir in der Vorlesung mal gemacht. Macht nicht so viel Spaß. Man kann stattdessen die Abbildungsmatrix einsetzen. Das haben wir in einem Beispiel gesehen. Trotzdem ist das für die Nachbildung erstmal für die Abbildung definiert. Und wir haben auch dafür gezeigt, dass es existiert und was es für Eigenschaften hat. Das andere ist dann nur so ein Anwendungs-, wie sagt man, Werkzeug, um gegebenenfalls Rechnungen zu vereinfachen. Denn manchmal, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, manchmal rechne ich ganz gerne mit konkreten Vektoren und rechne so Bilder aus, aber manchmal finde ich es viel schöner, mit einer Abbildungsmatrix zu schnappen und mit der zu rechnen. So, mal so. Da geht es vorhin, also so ein 5x5-Ding ständig mit sich selber zum Beispiel zu machen. Und für das Alpha-Zyklisch habe ich da mehrfach Vektoren abgebildet und das ist sehr zutraulich. Nachdem wir jetzt also besprochen haben, was es für die Matrix ist, was die Möglichkeiten sind und wie man das entscheiden kann, und wenn es dazu Fragen gibt, dann bitte mir gleich sagen, würde ich jetzt gerne nochmal darauf zurückkommen, was das denn jeweils bedeutet. Wenn Sie jetzt an Normalform denken, zum Beispiel, oder an die Dimension von irgendwelchen Eigenräumen oder so, was bedeuten diese Minimalbedingungen dann jeweils? Was lernen wir über die Abbildung?
Die
Größe der Blöcke. Größe der Blöcke, wie? Wie genau? Sie können sich ein Beispiel schnappen, wenn Sie möchten.
Ich glaube, das war so, dass die Längen dieser Linearfaktoren die Größe, Sie lächeln dann nicht.
Was? Das ist die Frage von vorhin, von ganz am Ende. Ne? Wo kann ich die Größe der größten Blöcke in der Orange Normalform sehen? Und es ist die Vielfalt. Steht nicht irgendwo als Satz. Kommt in irgendeinem Beispiel vor. Und wir können gleich mal drüber nachdenken, warum das so ist. Auch wenn das dann nicht als Satz steht, aber wir können ja mal drüber nachdenken, ob wir verstehen, warum das so ist. Heißt also, wenn das das Minimalbedingung ist, wie sieht dann die Jean-Roche Normalform aus? Welche Klasse dazu? Ja.
Angenommen, wir arbeiten jetzt tatsächlich. Arbeiten jetzt nur über R5 oder über R3?
Da steht der Graph des charakteristischen Polynoms. Was sagt uns das darüber, in welchem Vektorraum wir arbeiten? Das muss R3 sein. Das ist nicht Bestandteil von irgendwas Größerem, sondern es ist wirklich nur R3.
Ja. Normalform genau ein Block.
Ja, und wie sieht das jetzt aus?
Also 3x2, also ich brauche ja auch diagonal die Eigenwerte, in dem Fall 1.
Ja, also habe ich hier so 3 Einsen und dann, was noch?
Und in der ersten und zweiten Zeile neben der 1 jeweils noch 1.
So, ein Block und der Rest ist 0. Sieht irgendwie schief aus, ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich, weil ich von hier so komisch da reingemalt habe. Egal. Aber hier haben wir einen noch. Wie würde es sich auswirken? Denken Sie mal daran, dass es eine Abbildungsmatrix ist und dass dazu eine Basis gehört. Stellen Sie sich also jetzt mal kurz vor, ich versuche den Zusammenhang zu klären zwischen Größe der Blöcke und Exponent, der hier dran steht beim Minimalbedingung. So, wir können das nämlich selber rauskummeln, wir brauchen dafür keinen Satz aus der Vorlesung. Wenn die Blockstruktur anders wäre, wenn es kleine Blöcke wären, sagen wir mal, diese 1 wäre nicht da, dann stellen Sie sich jetzt mal vor, was passiert, wenn Sie die Basisvektoren nehmen, die dazugehören, und wenn Sie die abbilden. Der erste landet auf sich selber plus den zweiten, der zweite geht auf sich selber und der dritte geht auf sich selber. Was passiert, wenn Sie jetzt nochmal abbilden? In anderen Worten, was passiert, wenn Sie jetzt Alpha minus identische Abbildung nehmen und es auf die Basisvektoren werfen, dann sehen Sie, dass jetzt schon nach zweimal Abbilden alles auf 0 geht. Das passt aber nicht dazu, dass das Minimalbedingung hier oben eine 3 dran stehen hat. Dann müsste da eine 2 stehen, weil zweimal nacheinander ausführen schon reicht. Das heißt, wir kommen wirklich zurück zur Definition des Minimalbedingungs. Sehen Sie das? So halbwegs, ne? Also, was man macht, ist Alpha minus identische Abbildung. Haus oder Vektor R3. Wenn das Minimalpolynom ist, dann bedeutet es, ich muss das hier dreimal nacheinander anwenden, damit wirklich alle Vektoren auf den Nullvektor sind. Vorher passiert es nicht. Vielleicht mit einzelnen, aber nicht mit allen. Aber diese Form der Abbildungsmatrix sagt uns, dass wir hier schon Eigenvektoren haben für die 1, nur der ist noch anders, aber da reicht dann, wenn ich zweimal das anwende, und da bin ich auch bei 0, das heißt, insgesamt reicht zweimal anwenden und deswegen passt dann die 3 nicht dazu. Das heißt, man kann sich wirklich zu Fuß mit der Definition des Minimalpolynoms überlegen, wie die Größe der Blöcke zuteil kommt. Woher weiß ich eigentlich, wenn ich mehrere Eigenwerte habe, wie oft die auf der Diagonale der Normalform stehen müssen? Steht das irgendwo? Also mal angenommen, ich muss puzzeln und habe wirklich mehrere Eigenwerte und habe verschiedene Möglichkeiten. Woran erkenne ich, wie oft der irgendwo steht? Ja.
Das ist die potenzialcharakteristischen Polynome.
Das ist die algebraische Vielfachheit in charakteristischen Polynomen. Die sagt mir, wie oft insgesamt, wenn ich alle Jordanblöcke zusammennehme, da der Eigenwert erscheint. Das heißt, zusammengezählt. Und das ist auch der Grund, warum man, wenn man das charakteristische Polynom kennt, für die Jordanform schon so eine grobe Vorstruktur sich hinmalt. Man malt einfach die Eigenwerte so oft auf die Diagonale, wie man es im Polynom sieht. Und manchmal ist dann die Lage schon klar. Und manchmal ist noch die Frage, wie teilt sich das jetzt in die Blöcke auf? Und dann muss man da mal hingucken und dann so Gedöns mit dem Minimalpolynom machen. So, jetzt haben wir nebenbei schon so ein bisschen Checkliste gemacht. Ich habe auch extra noch mal so Nummern von Sätzen dazu gesagt, damit Sie nachgucken können. Und viele der Methoden, wonach man so guckt und was man rechnet, wurden in dem Beispiel ganz am Ende besprochen. 11, 16 habe ich hier stehen. Und wir können gleich auch nochmal gucken, warum die Vielfachheit im charakteristischen Polynom uns nicht sagen kann, wie groß die Blöcke sind. Da komme ich dann hier gleich nochmal drauf zurück, bei diesem Beispiel, da war es noch nicht fertig. Aber ich habe Hände gesehen. Hatten Leute Fragen zu dem, was wir gerade gemacht haben? Ja.
Genau, und zwar, woher wir dann die Anzahl der Blöcke bekommen. Wir wissen ja dann aus der algebraischen Vielfachheit nur, wie oft der Eigenwert da steht.
Ja.
Und
Anzahl der Blöcke ist die Messung des Eigenraums.
Ah, okay.
Ja, jeder Eigenraum, jeder Block gehört ja in der Zerlegung zu einem alphazyklischen Teilraum. Und ein alphazyklischer Teilraum trägt für jeden Eigenwert immer eine 1 zur Dimension des Eigenraums bei. Das habe ich auch mal in der Checkliste. Moment. Das ist 11,6. Das steht in 11,6. Okay, das führt also zu der Form, dieses hier in der Mitte, zu der Form mit der 1, meine ich. Das hier führt zu der Form, wobei wir nicht wissen, welcher Block wo steht, aber wir wissen, dass es einen 2-Kreuz-2-Block geben muss und einen Einer. Und jetzt ist noch die Frage, wenn das das Minimalpolynom ist, wie sieht denn dann die Form dazu aus? Wer kann mir das sagen? Ja?
Dichte,
Kleinheit. Ja, das macht uns. Genau, die Blöcke haben Größe 1 kreuz 1. Und so können wir sehen, dass die Größe der Blöcke leider nichts damit zu tun hat, welcher Exponent da oben hat. Es ist also wirklich nicht die Vielfachheit im charakteristischen Polynom. Die sagt uns nur, was die Dimension ist und wie oft der Eigenwert da zusammensteht, je nachdem, wo wir da gerade sind. Aber nichts über die Größe der Blöcke. Okay, dann haben wir jetzt noch, glaube ich, alles aufgeräumt, was am Ende der Vorlesung aufgeblieben ist. Ich denke, das hat jetzt alles angesprochen. Sonst sagen Sie es bitte. Dann könnten wir jetzt gucken, ob rund um dieses Beispiel oder das Beispiel jetzt noch irgendwas zu besprechen ist oder ob wir schon das Thema wechseln wollen. Was haben Sie da so? Ja?
Ist das mal Alpha und das Polynom 1?
Achso. Wenn ich das Polynom x minus 1 habe und da Alpha einsetze, dann ergibt sich das. Denn an die Stelle, wo x steht, schreibe ich Alpha. Und jetzt muss ich dieses minus 1 so interpretieren, dass das in der Welt von Alpha Sinn ergibt. Was ist denn die 1 in der Welt von Alpha? Naja, die identische Abbildung. Also ist das Alpha minus einmal die identische Abbildung und das steht hier. Ja.
Und wenn das jetzt minus 1 Quadrat
da ich ahne, was die nächste Frage ist, ich wende das auf einen Vektor an, indem ich Alpha zweimal nacheinander anwende und das hinschreibe, dann minus zweimal den Vektor einmal unter Alpha abgebildet, das addiere ich und dann plus einmal den Vektor selber. Ah, das kenne ich ganz lange. Das ist ja einfach, wie man Summen von Endomorphismen anwendet oder skalare Vielfache oder so. Das mache ich dann. Und das ist ja auch dann das Rezept, wie ich ein Minimalpolynom ausrechnen kann, wenn ich keine Ahnung habe. Also wenn ich jetzt gesehen habe, x minus 1 kann es nicht sein, weil es Vektoren gibt, die nicht auf sich selber abgebildet werden, das reicht ja schon, dann probiere ich jetzt aus, was ist mit x minus 1 zum Quadrat. Das heißt, ich schreibe diese Abbildung hin und wende die auf Vektoren meiner Basis an, wenn ich eine habe und die Bilder kenne, dann kann ich das machen und hoffe, dass überall 0 rauskommt. Und wenn nicht, dann weiß ich, dass das das Minimalpolynom ist. Und wenn ich das nicht gut finde, dann kann ich jetzt eine Abbildungsmatrix erstellen. Will jemand sehen, wie das geht? Okay, wenn nicht, dann können wir jetzt das Thema vielleicht wechseln. Sie dürfen jetzt entscheiden, wie ja, endlich. Sie dürfen jetzt entscheiden, womit es weitergeht. Ja.
Ich würde es noch gerne mit der Abbildungsmatrix.
Sie würden es gerne noch sehen, okay. Danke, dass Sie das sagen, obwohl ich schon woanders hingehen wollte. Danke. Darf ich das ordentlich wegwischen? Nee, es erfordert ja Mut, wenn die Gruppendynamik ist, wir wollen was anderes und dann zu sagen, ich will das, ja. Dann machen wir das kurz. Das sozusagen stückweise zu machen, also sich zuerst eine Abbildungsmatrix für Alpha Stern Alpha zu schreiben, dann eine für minus 2 mal Alpha und dann eine für die identische Abbildung und dann als Rechnung zu machen. Jetzt wissen wir ja leider nicht, was Alpha macht. Also erfinde ich jetzt eine Abbildungsmatrix für Alpha, okay, um das an dem Beispiel zu zeigen. Einverstanden? Ich erfinde kurz eine Abbildungsmatrix. Und ich vermute, dass einige Leute sehen, was ich jetzt mache. Das ist gut, sie dürfen mir hinterher sagen, was sie gesehen haben. So, wenn ich jetzt damit anfange und jetzt das bekommen möchte, eine Matrix dazu, dann fange ich an mit einer Matrix für den ersten Teil. Also Matrix zu Alpha Stern Alpha. Da muss ich ja einfach nur die Abbildungsmatrix einmal mit sich selber multiplizieren, denn hintereinander ausgerundeten Abbildungen entspricht der Multiplikation von Abbildungsmatrizen. Lemma 5 oder 6 irgendwas. Dafür habe ich jetzt keine Checkliste vorbereitet. Das steht irgendwo im Skript und wenn Sie wollen, gucke ich später nach. Das heißt, die Matrix dazu müsste einmal kurz rechnen. 1, 1, 0 kombiniert damit ergibt man 1. 1, 1, 0 kombiniert damit ergibt man 2. 1, 1, 0 kombiniert damit ergibt man 1. 0, 1, 1 kombiniert damit ergibt eine 0. 0, 1, 1 kombiniert damit ergibt eine 1. 0, 1, 1 kombiniert damit ergibt eine 2. Das damit ergibt eine 0. Das damit auch. Das damit 1. Spannend, was da passiert. Ja, man kann da Gesetzmäßigkeiten sehen für die Multiplikation von Matrizen. Werde ich jetzt alles nicht vertiefen. Das war Alpha Stern Alpha. Als nächstes kommt der Bestandteil minus 2 mal Alpha. Das ist einfacher, würde ich sagen, weil wir ja wissen, dass die Abbildungsmatrix dafür minus 2 mal die Abbildungsmatrix für das ursprüngliche Alpha ist. Das heißt, dann schreibe ich einfach minus 2, minus 2, 0, 0, 2, 2, 0, 0, 2. Und dann habe ich noch meine Einheitsmatrix hin. Das heißt, wenn ich jetzt alles ausrechne, Matrix zu Alpha Stern Alpha minus 2 mal Alpha plus Identität, dann erhalte ich die
die Matrix hier. 1, 2, 1, 0, 1, 2, 1, minus diese Matrix, also plus diese Matrix, da steht ja schon minus 2 mal Alpha, also plus hier.
Stimmt diese Matrix?
Warum sollte die nicht stimmen? Wenn ich eine Matrix mit einem Skalar multipliziere, dann... Weil ich hier die Minuszeichen gesetzt habe und da nicht. Das ist ein sehr berechtigter Einwand. Meinten Sie das? Oder meinten Sie was anderes? Ah, ja gut, klar. Zu fragen, stimmt die Matrix, ist immer eine gute Idee. So. Und dann brauche ich nochmal die Matrix für die identische Abbildung. Das ist einfach. Minus 2 ist minus 1 plus 1 ist 0. 2 minus 2 ist 0. 1 plus 0, kommt eine 1 raus. 0 plus 0 plus 0 ist 0. 1 minus 2 ist minus 1 plus 1 ist 0. 2 minus 2 ist 0 plus 0 ist 0. 0 ist 0. 0, 0, 0 ist auch 0. 1 minus 2 ist minus 1 plus 1. Ist 0. Interessant. Ist noch nicht die Nullmatrix, ist also noch nicht die Nullabbildung, das heißt, wir sind noch nicht fertig, das Polynom war noch nicht das Minimalpolynom. Ich wusste das, weil ich ja gesehen habe, wie die Matrix aussieht. Die gehört halt zu dem anderen Minimalpolynom. Aber ich fand es so auch spannender, als wenn einfach, dass dann einer sieht, was passieren kann, wenn man dann wirklich mit den Abbildungsmatrizen so rechnet. Hat Ihnen das ein bisschen weiter geholfen?
Sehr gut. Kann ich jetzt noch jemandem mit diesem Beispiel weiterhelfen? Ja?
Die Matrix, die wir zu Alpha haben, ist das gewollt, dass das dieselbe ist wie zu dem, was wir mit x minus 1 hoch 3 hatten?
Ich habe absichtlich die Jordansche Normalform ausgesucht, die zum Minimalpolynom x minus 1 hoch 3 gehört, weil ich wusste, dass dann Alpha minus Identität hoch 2 nicht ausreicht, um auf die Nullmatrix zu kommen, sondern dass ich das hoch 3 nehmen müsste. Das habe ich absichtlich so gemacht. Das heißt, aber Sie können das jetzt im Prinzip auch, oder? Sie sehen doch die Hälfte der Sachen, die ich hier sehe, auch schon, oder? Ja, also einige. Hat Ihnen das weitergeholfen? Sehr gut. Davor wollten einige schon das Thema wechseln, die Frage ist nur, wohin? Und hat irgendjemand Zeitgefühl? Ja, ich sage nichts. Wie geht's weiter? Was möchten Sie als nächstes sehen? Wollen wir mal gucken, was wir schon erledigt haben?
Das noch nicht. Aber dafür haben wir nebenbei ganz viele andere tolle Sachen gemacht. Also haben wir das Minimalpolynom geschaut. Ich hoffe, es war ausführlich genug für alle, die noch Fragen zum Minimalpolynom hatten. Da haben wir jetzt viel zu gemacht. Ich hoffe, es hat Ihnen geholfen. Sonst bitte dann am Ende nochmal beschweren oder mich Montag nochmal dann merken. Also nicht merken, Sie wissen nicht. Sie dürfen mich natürlich sehr gerne merken. Und wir haben so ein bisschen Checkliste normal gemacht. Wir haben schon geguckt, was sind die Sätze, die uns was über die Polynome, die Eigenwerte, die Minimalpolynome weiter sagen, Blöcke. Das könnten wir jetzt noch mal kurz zusammen durchgehen, wenn Sie das möchten. Dass ich ja niemand das will, dann habe ich es ab. Der oder die. Beispiel Normalform, haben wir so ein bisschen mit dem Polynom gemacht. Könnten wir noch mehr zu machen, falls es gewünscht wird. Wir können ja auch das Thema wechseln und über Dualzoll, DLF und so reden. Das ist bei Ihnen. Ja. Dann wische ich hier mal. Und weil Sie mich so müde anschauen, darf ich Ihnen nochmal sagen, dass Sie freiwillig hier sind und dass ich es überhaupt nicht persönlich nehme, wenn Sie dann müde sind und weggehen wollen oder merken, das bringt mir gerade nicht so viel. Also ich bleibe natürlich hier und ich freue mich und ich beantworte alle Ihre Fragen, so gut ich das kann, und ich verrechne mich noch dreimal. Aber das ist ja keine Prüfung. Sie dürfen weggehen, wenn Sie müde sind oder wenn Sie merken, es interessiert Sie nicht mehr. Nicht denken, dass ich dann beleidigt bin oder traurig. Was?
Ja, deine Frage nicht zu dem Wort.
Ich sehe sie noch. Also, was war Ihre Frage?
Wenn die ganz, nur so eine kurze Frage, wenn man die jetzt als Gramsche Matrix interpretieren würde, wäre die autosymmetrisch?
Ich denke nicht. Nee, weil nämlich. Ne? Die minus 1 hier hatte hier keine. Nee, warte. Ach, Moment, doch, die Nullen standen, glaube ich, alle
richtig. Es gab eine 2, es gab meine einzige 2. Also, ich glaube nicht.
Na, aber für die Orthosymmetrie müssen wir ja nur gucken, ob 0 immer dann auftritt, wenn ich also in meiner Richtung. Genau, also symmetrisch war es nicht. Vielen Dank, dass ich nämlich auch auf die Zahl geguckt. Zumindest für die. Ja, doch, ich glaube, orthosymmetrisch war das. Ja, für die Basisvektoren war das überall richtig. Und ja, genau. Ja, danke. War das die Frage? Aber nur das darf ich jetzt. Warum zweifle ich jetzt gerade kurz, ob das dafür reicht? Ich würde in meinem Kopf sagen, dass wenn das aber nicht symmetrisch ist, dass man dann dadurch die Merkkonvention aber was erzeugen kann, wo die Reihenfolge eine Rolle spielt. Ich habe die Matrix da hier stehen. Ich denke darüber nach, vielleicht möchte ich das dann Montag in der Fragestunde nochmal aufgreifen. Also in der. Ja. Meine Intuition war ja, wegen der ganzen Nullen. Aber das schreibe ich mir mal kurz auf. Denn wenn. Mein Kopf versucht jetzt eine Linearkombination von Basisvektoren zu basteln, wo es in die eine Richtung dann anders ist als in der anderen. Aber ich müsste kurz darüber nachdenken, das will ich nicht live machen. Ja, ich ziehe meine Antwort zurück zu vielleicht. Meine erste Intuition war ja, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich mir auf. Und das wäre eine tolle Übungsaufgabe. Das wäre auch eine tolle Übungsaufgabe. Gut, was habe ich hier? Ich habe ein Beispiel für eine winzige Bilinearform, an der man so ein bisschen kleines Zeug üben könnte, um dann zu gucken, wollen Sie komplexere Fragen, wollen Sie was Größeres? So, könnten wir da einsteigen? Ist das in Ordnung für die, ja? Bilinearform war ja auch ein Wunsch? Okay. Das ist wirklich ganz klein. Da kann man auch ein paar Varianten von machen. Das wäre also auch was zum Mitnehmen und selber Varianten überlegen, um damit weiter zu üben, falls ihr es möchtet. Das ist die Linearform auf R Quadrat. Und das ist ganz niedlich für alle x der Form x1, x2 und y der Form y1, y2 aus R Quadrat 2f von definiert als, was wollte ich da machen? Ich wollte über Kreuz multiplizieren. Also x1 mal y2 plus x2 mal y1. Ich kann mich nicht erinnern, ob wir so ein Beispiel schon hatten. Das sieht wie linearformig aus. Wir könnten jetzt nochmal nachrechnen, ob die ganzen Rechenregeln erfüllt sind. Aber ganz oft ist es so, wenn man einfach nur so Kombinationen aus diesen Einträgen bildet, dass da auf sehr natürliche Weise Linearformen entstehen. Wir landen auf jeden Fall in R. Falls Sie eine Variante davon ausprobieren möchten, empfehle ich Ihnen hier mal ein Minus statt ein Plus hinzuschreiben und zu gucken, was sich verändert. Aber jetzt möchte ich gerne mit der arbeiten und ich dachte, wir fangen damit an, dass wir eine Gramsche Matrix aufstellen, um uns zu erinnern, was das ist und wie das geht. So. Möchten Sie mir eine Basis vorschlagen? Brauchen wir ja für eine Gramsche Matrix, ja.
Standardbasis.
Gut. Mit E1 und E2 in der üblichen Reihenfolge, also 1, 0 und 1. Und dann möchte ich jetzt gerne die Gramsche Matrix hinschreiben für F. Und für die Standardbasis für gut. Wer dröselt jetzt für mich nochmal auf, was wir da rechnen müssen? Bevor wir das machen. Vielen Dank. Denn es ist ganz genau, was ich gesagt habe, man darf auch fehlen. Wir sehen uns.
Ich habe da noch ein Chor kurz gesehen.
Sehr noch. Oh, viel Spaß. Viel Spaß. Das ist ein sehr guter Grund. Nee, ich hab niemanden ausgelacht. Ich meine das total ernst. Ich freue mich immer, wenn ich merke, dass sie gehört haben, was ich gesagt habe und dass ich das ernst gemeint habe. Also so wie Fragen stellen oder was Falsches sagen oder weggehen. Ja.
Wenn man setzt D1 und D2 für X und Y in allen möglichen Kombinationen ein.
Ja. Welche Kombination kommt denn hier oben links hin?
D1 und D1.
Okay, dann machen Sie das doch mal. Setzen Sie mal den Vektor 1, 0 zweimal ein, also einmal für X und einmal für Y. Und sagen Sie mir, was dann rauskommt, damit ich weiß, was da in die Matrix muss. Ich warte jetzt, dass ein paar mehr Leute rechnen und mir was sagen. Wollen Sie? Sie müssen nicht. Also wenn Sie mitrechnen wollen, was sagen wollen, können Sie, aber Sie müssen nicht. Es können auch andere Leute rechnen. Aber dann wäre toll, wenn wir am Ende mal gucken, ob es noch Fragen gibt. Ja? Gut, sehr gut. Manchmal muss ich Leute direkt ansprechen. Und wenn Sie das unangenehm finden, dann sagen Sie mir das bitte. Sie haben sich gemeldet.
Nun?
Warum?
Weil wir dann hätten wir 1 mal 0 plus Nummer 1. Und
das ist genau, genau. Da treffen zweimal diese Nullen aufeinander. So sehe ich das auch. Was kommt hier hin? Welche zwei Vektoren kombiniere ich da und in welcher Reihenfolge? Die Reihenfolge könnte eine Rolle spielen. Ja.
Wir kombinieren E1 und E2 in der Reihenfolge.
In der Reihenfolge. Und was kommt raus?
Und da kommt 1.
Genau. Weil sich nämlich da die 1 genauso einmal trifft. Was ist hier unten, wenn ich die andere Reihenfolge wähle? E2 und E1. Da trifft es sich auch wieder. Genau, ich sehe schon Leute nicken. Da habe ich auch wieder eine 1. Und was ist, wenn E2 und E2 kombiniert wird? Was passiert dann? Dann wird es wieder 0. Hier sehen wir, das ist sogar symmetrisch. Insbesondere orthosymmetrisch. Sieht ein bisschen komisch aus. Die Leute stehen irgendwie auf sich selber senkrecht, aber nicht aufeinander, also quasi das Gegenteil von der Orthonormalbasis. Ja?
Bei der unteren 1 ist es dann, dass wir das mit E2 dann X ist und E1 dann Y? Oder?
Genau. Da haben wir F von E2 und E1, also F von 0,1. Und wenn ich das jetzt ausrechne, habe ich 0 mal 0 plus 1 mal 1. So kommt die 1 zustande. Ja.
Wenn eine Bilinearform symmetrisch ist, ist sie dann automatisch immer auch orthosymmetrisch?
Ja, das genau. Ist stärker, also das ist stärker. Okay. Symmetrisch ist stärker als orthosymmetrisch. Okay. Was noch? Jetzt gerade noch irgendwie Fragen? Bevor wir weitermachen, zum Beispiel können Sie jetzt fragen, ist die Form regulär? Sieht das ein bisschen komisch aus, aber kann ja trotzdem regulär sein. Worauf müssen wir da achten? Wie kann man das sehen? So.
In der Theorie, also in die Quadratmatrix.
Wenn was in der Theorie?
Die Gramsche Matrix.
Genau, die Gramsche Matrix, wie ist das hier?
Die ist in der Theorie.
Genau, da dürfen Sie es sehen, weil wir ja hier zwei Standardbasisvektoren da drin stehen haben, halt nur in der anderen Reihenfolge. Da dürfen Sie dann sehen, dass die Matrix von Mannheim, also invertiert, was alles für die Form regulär. Das kann interessant sein, wenn man später irgendwelche Resultate verwenden will aus der Vorlesung, wo regulär in der Voraussetzung steht. Ne? Also kann sein, dass ich Sie frage, weil ich sehen will, sind Sie in der Lage, diese Voraussetzungen nachzuprüfen. Ja?
Aber ist nach Rechenvorschrift nicht der erste Eintrag der Matrix 1 wie der zweite Bündel?
Gucken wir nach. Ist nicht schlimm. Also ausgerechnet heute und hier muss sich bei mir niemand für Rechenfehler entschuldigen. Ich dachte, wir rechnen mal einen Senkrechtraum aus. Und wenn Sie wollen, können wir dann gleich wieder irgendwas Ordentliches hinschreiben. Aber ich bleibe mal kurz beim Schmierzettel, damit wir schauen können, ob wir überhaupt wissen, wie es geht. Was ist der Senkrechtraum zum Erzeugen des Vektors 1,1? Wenn das jetzt eine Klausuraufgabe wäre, was würden Sie machen? durchatmen, Spickzettel gucken, welches Senkrecht ist hier gemeint. Und dann? Und Sie können jetzt losquatschen. Okay, es ist auch im Auge so. Aber es hören ja nur wir. Und sonst passiert nichts. Das heißt, Sie können jetzt einfach alle Ideen sagen und wenn was falsch ist, dann weitermachen. Wie würden Sie da angehen? Wir können überlegen, was das ist. Wie sind Vektoren definiert, die da drin liegen? Wie kann man das nachprüfen? Tasten Sie sich ran. Machen Sie das jetzt mal. Live. Ich helfe Ihnen. Wie ist denn bezogen auf den Linearraum der Senkrechtraum von irgendwas definiert? Erstmal nur von irgendwas. Ja.
Also könnte total falsch sein, aber ich glaube, wenn man die 1,1 für x oder y, das weiß ich jetzt nicht, einsetzt, dann sind da alle Vektoren y drin, wenn das Ergebnis 0 ergibt.
Ich probiere mal was hinzuschreiben, was so klingt, wie das, was Sie gesagt haben, dann sagen Sie mir, ob Sie das gemeint haben. Okay? Ich bin nämlich nicht sicher, ob Sie richtig verstanden haben. Die erste Idee ist, die Menge aller Vektoren aus R2 mit der Eigenschaft, dass wenn ich jetzt den Wert bilde von F, Sie waren sich nicht sicher, welcher Vektor vorne steht, ne? Ist das bei der Form wichtig, welcher Vektor vorne steht?
Nein.
Die Form ist?
Symmetrisch.
Deswegen ist es egal. Ja. Ansonsten nochmal nachgucken, aber jetzt würde ich sogar sagen, es ist egal. Und Sie meinen, das sind die Vektoren, sodass wenn man die zusammen mit dem einsetzt, so habe ich es verstanden. Habe ich das richtig verstanden?
Ja.
Wenn ich jetzt, also wir können ja bei der Form symmetrisch über senkrecht stehen reden. Sinnvoll? Ich gucke jetzt ja nur nach Vektoren, die auf dem Vektor senkrecht stehen, also auf 1,1. Reicht das hierfür? Da steht ja das Erzeugnis. Da müssten wir jetzt nochmal kurz drüber nachdenken. Wenn ich auf 1,1 senkrecht stehe, stehe ich dann auch auf allem in dem Erzeugnis senkrecht? Sie sind skeptisch? Was sagen die anderen? Wer denkt nein? Wer denkt, das reicht nicht? Ah, nicht ganz sicher. Wer denkt doch, das reicht, das ist okay, das kann man irgendwie nachweisen? Aha, das sind mehr Leute. Warum denn? Haben Sie ein Argument für mich, ja?
Also wenn man jetzt durchrechnet, dann kommt man immer auf den Wert minus den gleichen Wert in der Form. Das heißt, wenn das ist dann ja für 1 minus 1 ist 0, 2 minus 2 ist auch 0.
Ach so, Sie haben das quasi angewandt. Ich wollte auf was anderes hinaus. Also was unabhängig von der Rechenvorschrift ist. Ich will auf ein Argument hinaus, was uns sagt, wenn ich auf einem Vektor senkrecht stehe, dann stehe ich auf dem Erzeugnis senkrecht. So ein Argument würde ich gerne hören, wenn es eins gibt. Aber es melden sich viele. Das macht mich relativ zuversichtlich. Na, Sie überlegen noch?
Ich?
Nee, schräg vorne. Sie sind noch nicht ganz sicher, wollen Sie es versuchen? Okay, dann gucke ich mal weiter. Ja?
BR2. Also man kann einfach von einem Vektor wäre ja quasi Lambda mal der Vektor. Für beliebige Lambda, das kann man ja rausziehen.
Wir haben Zeit für die erste Komponente. Ja, und ich mag diese kurzen Argumente dafür. Genau. Warum funktioniert das? Wir haben zwei. Ich habe nichts hinzuzufügen. Das heißt, Ihre Intuition war völlig richtig. Das Einzige, was noch fehlte, war dann dazu zu sagen, alle Vektoren, die darauf senkrecht stehen, stehen auch auf dem Erzeugnis senkrecht. Und dann haben wir es. Das heißt, jetzt müssen wir nur noch nachprüfen, welche Vektoren das erfüllen. Wir korrigieren das jetzt, wir machen das jetzt richtig. Aber die Grundidee ist da. Der Senkrechtraum von Erzeugnis von 1,1 ist die Menge, obwohl in Wirklichkeit ist es die Menge, denn wir haben ja die Genau. Das ist tatsächlich das. Und als Begründung schreibe ich an BR2. Ich habe kurz überlegt, ob ich noch Erzeugnis oder irgendwas machen möchte, aber tatsächlich
bildet die Menge dieser Vektoren einen Term. Auch wieder die Idee gelöst. Das haben wir gezeigt. Wir haben den Senkrechtraum in der Weise als Menge definiert und haben dann uns klar gemacht, dass es wirklich ein Teilraum ist und dass deswegen das Wort Senkrechtraum angemessen ist. Heißt also, dass es reicht, eine Sache nachzuprüfen, eine Rechnung für einen konkreten Vektor, aber das V ist halt beliebig. Jetzt also die Frage, was für eine Rechnung müssen wir machen? Wie finden wir raus, welche Vektoren V in dieser Menge liegen? Ich will ja am Ende was sehen. Ich will konkrete Vektoren sehen oder ich will, dass sie mir eine Basis hinschreiben. So läuft das in der Klausur. Also wie kommen wir da hin? Wie tasten wir uns da ran? Ja.
Man ordnet so Variablen-Koordinaten, sage ich mal. Also V ist gleich, wenn man auf V, das ist genau wie oben.
Danke, was? Ja, das ist kreativ genug für mich. Ja. Sei das aus R Quadrat beliebig, aber mit der Eigenschaft, dass das da stimmt. Und jetzt wollen wir rausfinden, was für Einschränkungen an V wir rauskriegen. Ja, finde ich einen guten Vorschlag. Können Sie schon rechnen und können mir sagen, was Sie rauskriegen. Dann können wir auch gleich, vielleicht können wir schon nach Orthogonalbasis oder irgendwas gucken. Aber erstmal geht jetzt irgendwas. Wir benutzen einfach die Vorschrift, wie es funktioniert, was kommt dann raus? Was denken Sie? Was passiert da? Wollen Sie es sagen? Ja?
y2 plus y1 und 0, also ist y1 minus y2.
Genau. Wenn wir es nämlich einsetzen, dann ist es 0 gleich, ich nehme die Vorschrift von da oben, einmal v2 plus einmal v1, also ist v1 gleich minus v2 und jetzt kann ich sagen, dass v im Erzeugnis von welchem Vektor liegt. Wer sagt mir einen schönen Basisvektor?
1 minus 1.
Ah, okay. Das heißt, das ist sogar irgendwie anschaulich in R Quadrat. Wir könnten jetzt alle ein Bild malen. Dann wäre es so ein Raum, dann haben wir was, das senkrecht draufsteht und es steht sogar irgendwie senkrecht. Ist zufällig passiert, habe ich mir nicht extra so ausgedacht. Wollen wir jetzt noch eine Orthogonalbasis finden? Sieht jemand ein? Nur orthogonal, nicht orthonormal, sondern ich will wirklich nur zwei Leute, die R Quadrat erzeugen und die senkrecht aufeinander stehen. Nur zwei. Nur zwei.
Ja? 1, 1 und 1 minus 1.
Ist zu einfach, oder? Standardbasis auf, dann vielleicht noch stellen Sie die Gramsche Matrix zu irgendeiner anderen Basis auf, vielleicht so. Berechnen Sie den Senkrechtraum von Glas, schreiben Sie eine Basis dafür hin, berechnen Sie die Dimension, keine Ahnung und sowas und finden Sie eine Orthogonalbasis. Und schon ist das eine schöne kleine Aufgabe. Wie beweise ich das jetzt ordentlich? Also, jetzt bin ich kurz wieder im Klausurmodus. Wie würde es in der Klausur ordentlich aussehen? Ich nehme Vorschläge. 1, 2, 3, dann gehe ich mal so rum. Sie dürfen anfangen.
können schreiben Sie Ihr Schmierzettel.
Das freuen sich die Leute, das korrigieren.
Aber fast, ne? Wir haben die Rechnung im Prinzip gemacht, aber helfen Sie mir mal, welche Rechnungen da jetzt wirklich stehen müssen. Welche sind jetzt wichtig, damit der Beweis nachvollziehbar ist? Moment. Publikumsjoker.
Wir berechnen F von den zwei Vektoren.
Ja. Wäre es vielleicht ein Plan, vorher zu zeigen, dass es eine Basis ist? Ja. Würde ich zuerst machen, aber das bin nur ich. Es ist zwar orthogonal Basis, das heißt, orthogonal kommt vor Basis und dann könnte man argumentieren, man zeigt erst, dass senkrecht stehen und dann, dass es eine Basis ist. Kaufe ich. Aber mein Gefühl ist, es ist eine Basis, die zusätzlich noch was kann. Deswegen zeige ich erst eine Basis und dann zeige ich, was sie noch zusätzlich kann. Das ist aber Geschmackssache und nichts ist falsch. Sie dürfen das in jeder Reihenfolge machen. Okay? Haben Sie für jetzt eine Vorliebe? Wollen wir Ihnen jetzt folgen und erstmal das senkrecht stehen zeigen? Ja, ich folge Ihnen. Okay. Wir sehen f von 1, 1, 1, minus 1 gleich. Und um das jetzt ganz deutlich zu machen, benutze ich wirklich die Vorschrift von f, wenn ich das jetzt hinschreibe. Das heißt, ich gehe jetzt wirklich nochmal die Vorschrift da oben durch. 1 mal minus 1 plus 1 mal 1. Und sehe jetzt, dass 0 ist. Also, ja, das reicht im Prinzip. Ne, ich brauche nur die Stehen senkrecht aufeinander. Und jetzt brauche ich noch eine Basis für. Wie kann ich das begründen? Wie kann ich schnell sehen, dass eine Basis für. 1, 2, 3, 4, 5.
Die Menge ist linear unabhängig und da es zwei Vektoren sind, hat es die Dimension 2 und deswegen erzeugt es auch ganz einfach 2.
Fast. Wenn Sie es so hinschreiben würden, dann würde es da so einen halben Punkt Abzug geben, weil Sie das Wort Dimension für eine Menge verwendet haben und nicht klar ist, was das bedeutet. Also gehen wir nochmal kurz in uns. Sie wollen ja argumentieren, lineare Unabhängigkeit zu sehen reicht, weil die Anzahl stimmt. Ne? Woher wissen Sie, dass die Anzahl stimmt? Können wir da nochmal genau argumentieren? Wie macht man es ordentlich? Ja.
Also wir wissen ja die Dimension von dem Raum, in dem wir uns befinden, nämlich R hoch 2
ja.
ist ja 2.
Ja.
Und entsprechend gilt ja nach Satz 412, glaube ich, dass jede Basis genau 2 Elemente enthalten muss.
Ja.
Und wenn diese Elemente, also diese Vektoren, die ja unabhängig sind, dann sind die ja auch erzeugt.
Der Anfang war gut. Wir kennen die Dimension von R², die ist 2, denn wir kennen eine Basis mit 2 Elementen. Und ja, es stimmt, dass jede Basis dann 2 Elemente hat, aber das ist ja nicht der Punkt. Der Punkt ist, warum ist das, also warum bildet diese Menge eine Basis? Und nicht jede zweidimensionale Menge bildet eine Basis. Sondern jetzt müssen wir noch was anderes zitieren. Denn wenn man die Dimension kennt, dann, wie funktioniert das? Wenn man die Dimension kennt, sind wir bei den Basics. Hier ist ja kein Kritik. Es ist nur gut, dass wir die auch mal wiederholen.
Dann müssen wir entweder zeigen, dass die beiden Vektoren linear unabhängig sind oder dass wir mit den beiden Vektoren ganz R2 erzeugen.
Zumindest reicht eins von beiden. Wir dürfen immer mehr machen. Aber wir haben ein Resultat in der Vorlesung, das uns sagt, dass wenn die Dimension n ist, dass dann jede linear unabhängige Menge mit L-Elementen eine Basis ist. Und dass auch jede L-elementige Menge mit dem Vektoren erzeugt eine Basis ist. In anderen Worten, wenn wir die Dimension kennen, reicht eine der beiden Basiseigenschaften und die andere kriegen wir geschenkt. Und hier, ich würde es genauso machen, wie Sie vorgeschlagen haben. Ich würde darauf kommen und sagen, 1, 2, Anzahl stimmt, lineare Unabhängigkeit sehe ich, fertig. Ja, ich finde die lineare Unabhängigkeit leichter als Erzeugungseigenschaft. Ne? Und bitte nicht schreiben, dass die Vektoren linear unabhängig sind. Bitte schreiben Sie jetzt die Menge, die beiden Vektoren enthält. Thank you. weil ich Ihnen ja zeigen will, was Ihr in der Klausur vor der Punktzahl bringt. Deswegen bin ich hier gerade so pingelig. Ja, also ich greife immer wieder diesen Wunsch auf, dass Sie sehen wollen, wie ausführlich muss es in der Klausur sein. Und was ich toll finde, ist, dass viele von Ihnen das schaffen, so knapp, aber eben ausreichend zu argumentieren. Also dass so viele von Ihnen das hinkriegen, zu sagen, wir brauchen den Satz, wir brauchen das Kriterium. Genauso funktioniert es. Nämlich dann, wenn die nicht auf sich selber senkrecht stehen. Wir haben da Vektoren gesehen, die auf sich selber senkrecht stehen, sowas gibt es. Aber für eine Orthonormalbasis können wir das nicht gebrauchen, denn da wollen wir, dass die mit sich selber Formwert 1 haben. Dann müssen wir mal gucken. Sollen wir das mal eben machen? Wollen wir gucken, ob man daraus eine Orthonormalbasis basteln könnte? Einfach, weil das ja auch eine Frage war. Sieht jemand denn die Formwerte von den Vektoren mit sich selber? Da ist dann noch die Abbildungsvorschrift, das können wir mal eben ausrechnen. Wer sieht das? Fingerzeichen, genau. Ja, genau. Was ist mit dem anderen? Was kommt da raus? Du darfst nichts Falsches sagen. Aha, genau. Oh, die Geschichte muss ich Ihnen kurz erzählen. Als ich in England gelebt und gearbeitet habe und da immer so eine große Zahlentheorie-Vorlesung hatte, da war da ein Studi, der sehr kommunikativ war, der hat immer so ganz viel mit mir geredet und dann auf einmal in einer Vorlesung machte er das, was die Kollegin gerade gemacht hat. Also, los. So nach der Hälfte der Vorlesung habe ich dann gefragt, okay, was? Und er fragt nicht, aber der Nachbar meinte, ja, er hat so ein Charity-Ding gemacht und Leute haben sehr viel Geld dafür bezahlt, dass er einen ganzen Tag lang nichts sagt. Er war trotzdem der kommunikativste in der Vorlesung. Das war wirklich toll, wir haben sehr gefeiert. Was machen wir mit der Info? Wie können wir jetzt eine Orthonormalbasis basteln?
Ich sehe eine Idee. Ja, Hansel?
Also ich würde jetzt die von F induzierte Norm mir errechnen und dann die beiden Vektoren jeweils mit durch ihre Norm dividieren.
Also durch Wurzel 2. Was machen wir?
Ja, für minus Wurzel 2.
Okay, testen wir mal. Das heißt, unser Vorschlag ist jetzt, dass wir neue Vektoren basteln. C1 ist 1 durch Wurzel 2 mal gleich 1. Und C2 ist minus 1 durch Wurzel 2 mal gleich minus 1. Was ist das für Denkung? Nee, ne? Passt irgendwie noch nicht. Hier würde ich sagen, ein bisschen. Das geht. Wenn wir da jetzt rechnen, dann haben wir unten, da haben wir dieses 1 durch Wurzel 2. Das ziehen wir zweimal raus mit BLF 2, dann haben wir 1/2 mal 2 ergibt den Formwert 1. Der funktioniert. Aber bei dem bin ich ehrlich gesagt noch ein bisschen skeptisch. Ja?
Wie sind wir jetzt auf minus 1 durch Wurzel 2 bzw. 1 durch Wurzel 2?
Ich bin dem Vorschlag gefallen. Und ich fand ja erstmal plausibel. Aber wir sehen jetzt, dass nicht das gleiche funktioniert wie hier. Denn wir haben das ja zweimal da stehen, das heißt, wenn wir das rausziehen, haben wir leider wieder das positive Vorzeichen und dann bleiben wir mit einer Minus 1. Das heißt,
Ja, dann ist Minus einfach weg.
Dann haben wir da trotzdem noch eine Minus 1. Also wir kriegen die Normierung nur bis aufs Vorzeichen hin. Die Frage ist jetzt, kriegen wir das über R gelöst oder müssen wir vielleicht einfach wieder in einen anderen Körper ausweichen? Ja, genau. So, das heißt, wenn sowas in der Klausur passieren sollte, und ich habe vergessen, ob irgendwas in der Art passiert, aber wenn sowas in der Klausur passieren sollte, dann ist das so ein Moment, wo man dann zum Beispiel fragen könnte, war hier gemeint, dass man diskutieren soll, ob man über C das findet? Oder ist hier gemeint, dass man hinschreibt, das geht nicht, weil es über R nicht geht? Also da an der Stelle bitte mitdenken, einmal gucken, habe ich richtig gerechnet? Wir haben ja gesehen, wie das passiert, dass man auch mal daneben liegt, aber das wäre für mich so ein Moment, wo ich dann sagen würde, Augenblick, hier kommt was Negatives raus, ich sehe nicht, wie ich das in R normieren kann, sodass ich dann auf 1 komme. Und das können Sie dann einfach hinschreiben. Und dann ist die Aufgabe ja beantwortet. Sie haben ja sich darüber Gedanken gemacht, was Sie machen müssten und sehen, dass es über R nicht geht. Und wenn Sie dann auch noch hinschreiben, ich sehe, dass es über C geht, nämlich so, dann wissen Sie, dass Sie alle Eventualitäten irgendwie abgedeckt haben. Nur für den Fall. Denn wir haben gesehen, auch in der Vorlesung, auch in Beispielen, dass manchmal eine Rolle spielt, über welchen Körper man arbeitet. Auch in den Übungsaufgaben kam das vor. Das heißt, Sie müssen in der Klausur damit rechnen, dass das in irgendeiner Teilaufgabe vorkommt. Und ich möchte Sie nur darauf hinweisen, einmal gucken, habe ich richtig gerechnet, was kann ich jetzt zu der Aufgabestellung sagen und wenn ich mir gar nicht sicher bin, frage ich halt nach. Hier, ist das so gemeint? Kann es sein, dass es ein Fehler in der Aufgabenstellung ist, ein Vorzeichenfehler, was auch immer. Wir prüfen ja alles 5-mal, aber lieber einmal mehr nachfragen. Damit haben wir jetzt Dual brauchen wir noch nicht, das können wir aber gerne gleich noch machen. Wir haben jetzt das. Kranich haben wir auch nicht, aber wir haben das. Beziehungsweise, was ist hier zu tun und was kann auch schief gehen. Und wir haben auch einmal senkrecht stark dran. Was für Prioritäten möchten Sie jetzt setzen? Ich bleibe ja hier so lange, bis alle weggelaufen sind. Das Video hört irgendwann auf, in ein paar Minuten. Und Sie können irgendwann entscheiden zu sagen, alles klar, ich habe das vorgeschlagen, aber ich kann das auch bis Montag mitnehmen und dann eben Montag fragen. Da sind Sie jetzt dran. Aber wir sind jetzt schon seit fast 2 Stunden hier. Deswegen schlage ich vor, dass wir jetzt was entscheiden. Wie möchten Sie weitermachen? Gibt es noch mehr Menschen, die jetzt duale Basis noch gut finden würden? Sollen wir das jetzt noch machen? Okay, dann machen wir das und danach gucken wir diesen Tee. Das Video wird irgendwann aus. Tschüss. Wir machen einfach weiter, das Audio läuft. Und wenn das dann mittendrin abbricht und Leute es aber sehen wollen, wie es weitergeht, dann kann man sich ja einfach darauf ansprechen. Es gibt ja dann den Raum. Fragt Frau Weidenmann. Wenn ich wische, bitte ich Sie, sich zu überlegen, in welchem Vektorraum Sie arbeiten wollen. Das kann ja sowas sein wie R², R³. Es könnte aber auch ein Raum sein von Matrizen oder von irgendwas anderem Interessanten. Bitte überlegen Sie sich das kurz. Ich werde noch mehr Aufgaben haben, damit Sie, wenn Sie wollen, was Wochenende gucken können. Was hilft mir? Wo habe ich Fragen? Welche Aufgaben möchte ich dann Montag vielleicht noch mit meinen Leuten besprechen oder so. Ich sah eine enthusiastische Körperhaltung. In was für einem Vektorraum wollen wir arbeiten?
R³.
Für das andere Gebot. Nö. Okay, dann R. Gut. Wir könnten jetzt anfangen mit der dualen Basis für die Standardbasis von R³. Das finde ich fast ein bisschen langweilig, aber es kann interessant werden, wenn man dann mit einem konkreten Element aus dem Dualraum anfängt und das als Linearkombination hinschreiben möchte. Wir können auch direkt mit einer interessanteren Basis starten. Wer möchte das? Ja, ein paar Leute, okay. Den dritten Basisvektor dürfen Sie mir zurufen. Seien Sie nett zu mir, damit ich mich nicht, also damit nicht zu, die Rechnungen nicht zu nervig sind. Ich hatte jetzt schon einen langen Tag, aber es kann gerne interessant sein.
Ja. 010.
Gut. Hoffe ich. Immerhin können wir dann schnell argumentieren, warum die eine Basis bilden. Und weil wir das gerne noch nicht oft genug geübt haben, machen wir das jetzt einfach nochmal. Wie würden Sie für die Klausur kurz und knackig argumentieren, dass Sie eine Basis bilden? Ja.
Das sind drei Elemente und ja, wir haben, also wir sind im Raum Erde 3, das heißt in der Dimension 3.
Ja.
Als wir drei Elemente sind, ist das schon mal die erste Bedingung für die Basis.
Ja.
Und sie sind, ja.
Ich würde die Formulierung gerne korrigieren.
Die Menge dieser Vektoren ist unabhängig.
Genau, die Menge dieser drei Vektoren ist ja unabhängig. Ich finde, das ist an der Grenze, ob man das sieht oder nicht. Ich sehe das. Okay. Wissen Sie, was ich manchmal mache, und ich weiß dann, dass wir das schon mal wirklich als Methode diskutiert haben. Ich mache manchmal das andere, nämlich erzeugen Sie R3, indem ich gucke, ob ich die Standardbasis aus denen kombinieren kann. Denn das geht ganz oft durch hingucken. So. Als der Vektor kam, habe ich mir gedacht, ja klar, so werde ich das machen. Denn aus den beiden kann ich den dritten basteln und aus dem und dem kann ich den ersten basteln. Und schwupp, habe ich meine drei Standardbasisvektoren drin, also bilden die mit diesen sehr kleinen, einfachen Argumenten erzeugen System. Und das finde ich hier sogar fast einfacher zu sehen als lineare Unabhängigkeit. Nur für den Fall, dass Sie mal noch was anderes ausprobieren wollen. Wir sehen also, das ist eine Basis für R3. Diese drei Vektoren bilden eine Basis für R3. Und jetzt schlage ich vor, dass wir mal die duale Basis für R3 Stern hinschreiben und einfach nur mal gucken, was machten die so? Was machten die so? Sein Delta 1, Delta 2 und Delta 3 die dazugehörigen, und damit meine ich, dass ich die Notation aus der Vorlesung abkürze, denn die Notation wäre ja Delta B1 für den dualen Basisvektor dazu, aber ich mache jetzt Delta 1 raus, aus offensichtlichen Gründen. Stern ist dann der Dualraum, Delta 1 bis Delta 3 sind die dazugehörigen Basisvektoren zu B1, B2 und B3. Und ich schlage vor, dass wir nochmal gucken, ob wir die Definition verstanden haben, indem wir nämlich jetzt nacheinander einzeln diese Abbildungen auf Vektoren anwenden. Denn das sind ja Leute aus V-Stern. Das heißt, Delta 1, Delta 2 und Delta 3 sind Abbildungen, die in V-Stern liegen, die also von V nach R abbilden. Schnappen wir uns einen Vektor. So, was denn das Bild von diesem Vektor unter dem ersten dualen Basisvektor? Müssen wir uns jetzt so durchhangeln durch die Definition. Was passiert da, was bedeutet das alles und wie rechne ich das aus? Sie können gerne erstmal kurz überlegen und mir dann was sagen. Und dann gucke ich mal, wer gar keine Ahnung hatte und wo wir einsteigen können, zu erklären, was da passiert.
Hat jemand schon was gerechnet, um es anfangen zu erklären? Eins, zwei Leute? Ja, würde ich sagen. Nee, doch nicht. Ja? Alles klar, dann sagen Sie von an und dann dürfen Sie gleich weitermachen.
Also ich würde sagen, dass da 1 rauskommt, weil man stellt quasi den Vektor mit dem Basisvektor da.
Sagen Sie mal, wie Sie das gemacht haben. Das heißt, erstmal schreibe ich den jetzt in der Basis. Wie mache ich das?
Einmal die 1.
Ja.
Minus B2.
Ups, minus B2.
Plus 2b3.
Einmal kurz nachprüfen.
Ja, plus 1 auch.
Bei B1 komme ich vorne auf B1, das stimmt.
Minus B2 habe ich dann, dann ist das weg und dann steht hinten eine 1. Und die 1 in der Mitte kriege ich durch B3. Aber reicht da nicht einer?
Ja, ne? Ich würde sagen, da reicht einer.
Also B1 minus B2.
Ja, ich habe das eigentlich gar nicht gebildet, wenn man ja sowieso nur den ersten braucht. Also ich hatte schon gesehen, dass ich nur einmal den ersten brauche und Delta 1 macht ja nur auf B1 was. Und deswegen...
Ja, das gefällt mir sehr gut. Das ist schon so ein bisschen, ich lasse was weg, weil ich weiß, dass das E0 wird. Mit Ihrem Einverständnis würde ich jetzt die Rechnung trotzdem ausführlicher hinschreiben, weil ich mir vorstellen kann, dass das Leute, die nicht wussten, wie man anfangen soll, sonst vielleicht irritiert. Aber wir kommen da gleich nochmal drauf zurück. Vielen Dank. Was wollten Sie machen? Wollten Sie es zuerst machen? Erstmal in der Basis hinschreiben und dann... Ja? Okay. Das heißt, ich stelle diesen Vektor so dar, bilde dann ab, verwende dann, dass Delta 1 ein Homomorphismus ist, von V nach R. Das heißt, ich kann den jetzt anwenden auf die einzelnen Bestandteile und auf den Bestandteilen weiß ich, was die Deltas machen, denn daher kommen die. Die Deltas kommen ja daher, dass die mir genau sagen, was auf den einzelnen Basisvektoren passiert. Kann ich das entscheiden? Jetzt muss mir jemand erklären, was macht das Delta 1? Ja.
Das schaut jetzt, ob quasi der Vektor, unter dem man abbildet, ob das gleich in der zugehörigen Basisvektor ist. Mhm. Im ersten Fall ja, weil B1 ist offensichtlich B1, also kommt da 1 raus. Mhm. Und in den anderen Fällen kommt da 0 raus, weil B2 und B3 nicht gleich B1 sind.
Vielen Dank. Was ist
der
Einwanderung?
Müssten wir jetzt über das gleich irgendwie Homomorphie-Eigenschaft schreiben oder erklären, dass es ein Homomorphismus ist?
Ah, Sie sind jetzt wieder, was man in der Klausur. Ah, ja, guter Punkt. Okay, können wir kurz mündlich machen. In der Klausur könnte das ja so eine Frage sein, eine Teilaufgabe nach dem Motto: erstmal Bild ausrechnen, erstmal gucken, ob die Leute wissen, was sie da tun. Und dann wäre die Behauptung, dann müsste man eine ordentliche Behauptung hinschreiben, weil es eine offene Frage ist. Das heißt, dann müsste da stehen: Behauptung 1, 1, 1 hoch Delta 1 gleich 1. Beweis. 1, 1, 1 und Delta 1 gleich. Da würde ich dann vielleicht ans Gleichheitszeichen dran schreiben: Darstellung und Basis. Gleich. Und hier ist eine gute Idee, die Homomorphie-Eigenschaft dann dran zu schreiben, ja? Für Delta 1, um dann hier hinzukommen. Und dann ist hier einfach die Definition von Delta 1, die ich benutze. So könnte man das in der Klausur kurz machen und hätte dann überall genug Begründung dran stehen. Also bei der Kleinrechnung, bitte mal nicht eine ordentliche Behauptung zu schreiben, das ist dadurch die Hauptunverlustquelle, tatsächlich. Sie machen das ganz oft als Fitness, also außer vielleicht Kleinrechenfehlern, aber wer macht die nicht? Bitte die Behauptung ordentlich hinschreiben und dann zeugt der Beweis ein Einzeiler, wenn man sich bei den Kunden dann kurz fasst und eine Rechnung auf diese Kosten bekommt. Möchte jemand jetzt noch ein Beispiel in der Art sehen? Also nochmal so was Einfaches, Kleines, wie man so rechnet. Scheint okay zu sein. Gut, dann muss ich jetzt einmal hören, vielleicht von denen, die zum Thema duale Basis, Dualraum noch was machen wollten, was denn da an anderen Themen noch ist, an anderen Fragen. Wo fühlen Sie sich da unsicher? Ging es eigentlich nur darum, das nochmal aufzufrischen und quasi sich zu vergewissern? Ja, ich habe richtig verstanden, was da passiert. War das sowas?
Da fällt mir noch was ein. Eine Verknüpfung mit DLF wäre jetzt, dass ich Ihnen eine Form gebe und dann sage, jetzt betrachten wir die Abbildung aus dem Dualraum, die entsteht, indem ich eine der Komponenten festhalte. Schreiben Sie das bitte als Linearkombination in der dualen Basis. Das könnte jetzt eine darauf aufbauende Teilaufgabe sein. Das heißt, da muss man auch noch irgendwie verstehen, wie man jetzt die Dualbasis
benutzt, um eine Linearkombination
klar
zu machen. Ganz kurz, wenn wir zum Beispiel einen Vorfaktor vor B1 hinter Delta 1 setzen,
ja,
zum Beispiel minus 2,
ja,
dann wäre da quasi das Ergebnis jetzt auch minus 2.
Ja, genau so. Ja.
Perfekt, das war schon. Danke.
Genau. Ja.
Thema ordentlicher Aufstrich und so. Wenn da minus 2 stehen würde, dann müssen wir nochmal die Homomorphie-Eigenschaft theoretisch anwenden, oder? Weil
genau, denn man verwendet die ja dann zweimal, einmal für die Summe und einmal für den Skalar.
Darf man das in einem Schritt machen?
Ja, ja, ja. Und einmal HE reicht auch. Genauso wie wenn man so eine Summe hat und dann da alles Mögliche rein und rausrechnet mit BLF,
dann reicht BLF, da muss man das nicht aufteilen und schreiben, BLF 1 in der ersten Komponente, BLF 2 in der ersten Komponente, BLF 1. Das geht. So, solche Sachen sehe ich oder sind falsch? Achso, das war es keine. Gut? Ja, aber
das ist das ist jetzt ein bisschen ein anderes Thema, aber geht auch in die Richtung, und zwar bei Matrizen. Dieses, wie viele Schritte dürfen wir zusammenfassen? Dürfen wir beim Umfang mit Abbildungsmatrizen zum Beispiel auch zwei Schritte in eins zusammenfassen, wenn die sich nicht überschneiden?
Also kann es sein, dass Sie beim Umfang mit Additionsmatrizen meinen?
Ja.
Ja. Ja. Beispiel? Wenn ich eine Vierkreuz-Vier-Matrix habe, vier Spalten. Und wenn ich da jetzt Spaltenumformungen mache, die sozusagen unabhängig voneinander funktionieren, also sowas wie die erste auf die dritte und die zweite auf die vierte, dann kann das gerne in einem Schritt passieren, denn die kommen sich nicht in die Quere. Was sie machen dürfen, aber was ich schwieriger fände, wäre zu tauschen und dann eine Additionsmatrix drauf zu werfen, sodass man darauf achten muss, in welcher Reihenfolge das ist. Das heißt, ich muss ihren Aufschrieb verstehen und muss bei der Rechnung nachprüfen, ob sie es in der richtigen Reihenfolge gemacht haben. Das ist ein bisschen riskant. Ja, was noch?
Aber könnten Sie zum Beispiel die zweite und die vierte Spalte tauschen und eine Additionsmatrix mit der ersten?
Ja, genau. Dann, wenn das getrennt voneinander ist, können Sie gerne zwei Sachen in einem Schritt machen. Sie können auch gerne, falls Sie das Verfahren brauchen für Invertierungen, und da dann am Ende irgendwie so mehrere Schritte auf einmal machen, weil sie jetzt sehen, worauf es hinausläuft. Kein Problem. Einfach nur so hinschreiben, dass ich nachvollziehen kann, dass sie da mehrere Schritte gleichzeitig gemacht haben. Knifflig ist es immer dann, wenn da viele Zeilenspalten rumlaufen und wenn die Reihenfolge eine Rolle spielt und es dann vielleicht schwierig nachzuvollziehen ist, was ist zuerst passiert und wurde da alles richtig gemacht. Ja, aber sonst total gerne. Was noch? Was fällt Ihnen noch ein? Wir haben ja noch nicht alles abgehakt. Entscheiden Sie also jetzt gerne, wollen Sie jetzt noch irgendwas sehen oder wollen Sie das dann für den Montag mitnehmen? Sie können ja auch sagen, ich gucke mir erstmal die Aufgabensammlung an, die noch kommt, denn da kommen Aufgaben. Es endet nie, es kommen immer noch mehr Aufgaben. Ich werde noch ein bisschen basteln für Montag. Also, dann geht Ihnen das Stoff hoffentlich nicht aus. Ja, da ist inzwischen alles aus, aber das Audio-Ding läuft noch. Gehen Sie einfach nochmal in sich, überlegen Sie nochmal. Ich bleibe jetzt auf jeden Fall noch hier. Wir können gerne jetzt auf irgendeines der Themen noch gucken, auch in einer kleineren Gruppe. Das ist jetzt wirklich Ihre Zeit. Ich bin hier, ich laufe nicht weg. Ich laufe erst weg, wenn Sie alle weggelaufen sind.
Ja. Ich würde noch zur komplexen Konjugation gerne
passieren. Dann muss ich ein Bild malen. So, liebe Audio-Leute, das tut mir jetzt sehr leid. Dazu muss ich jetzt ein Bild malen. Kennen Sie die Darstellung der sogenannten Gaußschen komplexen Zahlen? Also kennen Sie die Darstellung der komplexen Zahlen in der Tafelebene, also quasi wie R Quadrat? Und die Deutschen markieren jetzt aber nicht Elemente von R Quadrat, sondern komplexe Zahlen. Das heißt, man markiert den Realteil und den imaginären Teil. So ein bisschen vertraut, okay. Nee, nicht ein, ja. Ah, da geht's schon los. Oh, dann machen wir jetzt ein komplexe Zahlen. Dann kann man jetzt keine Gezüge. Dann fange ich an zu malen. Sagen wir mal, hier ist 1, minus 1. Und je nachdem, wie ich das jetzt beschriften möchte, ich kann jetzt diese Achse mit dem imaginären Teil beschriften, dann stehen da reelle Zahlen dran. Oder ich beschrifte sie mit, ich kann die mit dem Koeffizienten beschriften, dann stehen da reelle Zahlen dran. Oder mit dem kompletten imaginären Teil einschließlich i. Und dann steht da halt sowas dran wie i minus i und so weiter. Minus 2, minus 2, minus 2, weiter. Und jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man sich die komplexen Zahlen, also wie man sich die erschließen kann, wie man mit denen rechnen kann. Ich sage erstmal, was ich mache.
Es gibt auch noch eine andere Form, damit zu rechnen, die für manche Kontexte besser geeignet ist. Und deswegen werden Sie auch bestimmt, wenn Sie zum Beispiel in der Analysis oder Geometrie damit arbeiten, verschiedene Darstellungsformen sehen. Ich würde zum Beispiel die Zahl hier als 2 plus i bezeichnen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, die Zahl darzustellen, indem man misst, wie lang das von hier nach da ist und noch den Winkel hier angibt. Das ist eine andere Möglichkeit. Also nicht wie ein Imaginärteil, sondern, ich vergesse mal, wie das heißt. Winkel und Länge quasi. Es gibt bestimmt einen Namen, dass wir direkt noch nicht einfällt. Weißt du?
Ich wollte Polar sagen. Polarkoordinaten oder Polardarstellung?
Polarkoordinaten.
Dankeschön.
Wo ich das gerne mache, tatsächlich, ist am Einheitskreis. Denn hier kann man wunderschön argumentieren mit so Sachen wie 0 stellen des Polynoms x hoch n minus 1, wobei n jetzt irgendeine interessante natürliche Zahl ist. Wenn das 1 ist, habe ich hier nur die Nullstelle 1. Wenn das 2 ist, habe ich die Nullstellen 1 und minus 1. Wenn das 3 ist, habe ich die Nullstellen 1. Eine primitive dritte Einheitswurzel hier oben, die andere hier unten. Da teile ich also den Einheitskreis in 3 Teile. Und die Argumentation mit Länge und Winkel, also die Polarkoordinatendarstellung, ist dafür die Vorstellung schöner als diese Schreibweise. Die geht zwar auch, man kann nicht herrechnen, aber für die Anschauung und für die Art der Argumentation, die man dann später machen will, ist an der Stelle dann schöner im Einheitskreis und mit Winkeln und Längen. Sagen wir hier. Die Länge ist hier halt immer 1, weil es eine Stelle davon ist, und der Winkel ist interessant. Da haben wir immer 360 Grad durch irgendwas. Wenn dann eine 4 steht, sehe ich 1, i, minus 1 und minus i als Nullstellen und so weiter. Da kommen wir dann zu sogenannten Kreisteilungspolynomen und Kreisteilungskörpern. Das ist ein Spezialgebiet der Galois-Theorie. Und das ist interessant für gewisse Anwendungen. Ich gehe jetzt so grob Richtung Geometrie, aber es ist relevant für den Schulstoff, weil man nämlich sich überlegen kann mit dieser Art von Theorie, welche regelmäßigen N-Ecke man mit Zirkel und Lineal konstruieren kann. Und zwar mit Zirkel und unmarkiertem Lineal. Das heißt, ich kann nicht messen, ich kann nur Linien ziehen. So, und das ist eine sehr interessante Frage, eine alte Frage. Genauso wie Quadratur des Kreises und Würfelverdopplung und solche Späße. Und all diese Fragen kann man mit Galois-Theorie beantworten, mit Ideen, die aus dieser Ecke kommen, sage ich jetzt mal so ganz grob. Jetzt habe ich hoffentlich ein bisschen motiviert, warum die komplexen Zahlen ganz toll sind. Andere Motivation: Zahlenreiserweiterung. Die natürlichen Zahlen sind sehr schön, aber wenn ich eine Gruppe haben will, brauche ich die ganzen Zahlen mit Plus. Und ich mag Gruppen, wie Sie wissen. Wenn ich jetzt gewisse Gleichungen lösen möchte oder wenn ich einfach noch mehr Rechenoperationen zur Verfügung haben möchte und wenn ich weiterhin mit einer Gruppe arbeiten möchte, dann brauche ich die rationalen Zahlen. Das heißt, es ist eine natürliche Zahlbereichserweiterung und in der Algebra werden wir die abstrakt studieren, was da passiert. Dann ist die nächste Frage, wie löse ich solche Gleichungen wie x² minus 2, minus 2 gleich 0? Kriege ich einen Kuh nicht hin? Kann ich in 2 Zeilen begründen. Also brauche ich sowas wie die reellen Zahlen. Ich brauche jetzt irgendwie noch mehr Zahlen. Erstmal muss ich nur eine Erweiterung finden mit sogenannten algebraischen Zahlen, von diesen Gleichungen ausgehen. Aber wenn ich dann analytisch oder irgend sowas machen möchte, dann brauche ich vielleicht für so Ideen wie Stetigkeit die reellen Zahlen. Aber auch dann kann ich immer noch nicht alles lösen. Zum Beispiel kann ich jetzt das noch nicht lösen. Das Problem hatten wir vorhin. Also brauche ich jetzt einen noch größeren Körper. Und da landen wir bei C. Und als die Idee aufkam, dass man so einen Körper konstruieren könnte, der größer ist als R und der solche Gleichung lösbar macht, da fanden das auch manche Menschen etwas unheimlich. Was ist das? Was sind diese? Wie kann ein Quadrat von irgendwas negativ sein? Was ist denn da schon gelaufen? Aber man kann das eben theoretisch konstruieren. Man sieht dann, wenn man diese Zahlbereichserweiterung ordentlich macht, was da mathematisch passiert und wie man wirklich algebraische Gebilde konstruiert, die all diese Eigenschaften haben, die man bei den komplexen Zahlen hat. Und dann fallen dann eben mal diese Rechenregeln ab. Das kann also das Rechnen mit diesen Prozenten sein oder es kann das vielleicht in der Polarkoordinatendarstellung sein, je nachdem, was einem gerade mehr liegt für die Fragestellung. Und dann stößt man unweigerlich auf die Frage, wie, wenn ich jetzt also zum Beispiel x hoch 3 plus 1 angucke und die 3 0 stelle, dann liegen die ja hier, hier und hier. Das ist ja interessant, dass die sich hier so gegenüber liegen. Ja, ich komme von der einen zur anderen durch die Abbildung, die den Realteil festlässt und den Imaginärteil im Vorzeichen verändert. Was ist das für eine interessante Abbildung? Was hat die für Eigenschaften? Wenn man dann mal anfängt, das hinzuschreiben, dann sieht man, okay, das ist eine Abbildung, die die reelle Praxis festlässt und ansonsten eine Spiegelung bewirkt. Wenn ich das zweimal mache, komme ich die identische Abbildung raus. Ganz viel interessantes Zeug bleibt auch in der Invarianz, deswegen bewirkt man dann Symmetrien, also zum Beispiel auch solche Nullstellenmengen von Primomen und so gedöns, da wollten wir jetzt schon wieder grüßen. Aber vor allem ist das mal eine interessante Abbildung auf einen Körper, die die Elemente auch wirklich bewegt. Wir sehen nicht so oft interessante Abbildungen auf Körpern. Und wieder, wenn wir jetzt schon erwartet gehört hätten, oder miteinander die Zeit verbracht hätten, dann könnte ich Ihnen sehr viele interessante Körper zeigen, zwischen Q und C, die sehr interessante Abbildung zu lassen, aber da sind wir halt einfach nicht. Aber bei C geht das. Und das führt zur komplexen Kombination. Die komplexe Kombination macht genau das, was ich gerade beschrieben habe. Sie vertauscht bei diesem Polynom die drei Nullstellen, indem sie das festlässt und diese beiden vertauscht. Sie spiegelt hier, wenn ich das zweimal mache, kommt die identische Abbildung raus. Sie erfüllt haufenweise tolle Rechnungen. Es gibt ganz viele interessante Teilstrukturen, die man sich unter dem Gesichtspunkt angucken kann. Und in der Algebra werden wir einige davon kennenlernen. Zum Beispiel kann ich doch die Tafelebene mit so einem Gitter belegen, wo ich mir nur die komplexen Zahlen angucke mit ganzzahligen Koordinaten, also mit ganzzahligen realen Imaginärteilen. Das heißt, dann kriege ich nur diese Deutung wieder. Und so weiter. Was lässt eigentlich alles dieses Gitter fest? Was für Abbildungen kann ich darauf machen? Was ist interessant an diesen Zahlen? Und was hat es damit zu tun, geometrische Rechnungen zu lösen? Auf einmal ist ja unheimlich viel los. Und je nachdem, in was für Spezialgebiete Sie später so reinschnuppern wollen, und Sie sind herzlich eingeladen, wenn ich lese in dieser Vorlesung, werden Sie das dann wieder erkennen. Da werden Sie dann sehen, ach, witzig, da habe ich ein bisschen komplexe Zahlen, da muss ich irgendwelche Rechenregeln. Aber die komplexen Zahlen sind eben auch analytisch interessant. Man kann etwas definieren darauf, was sozusagen in Analogie verläuft zu Stetigkeit bei Abbildungen, die in R starten. Und man kann diese Abbildung studieren, man kann da über Konzepte wie Stetigkeit und Differenzierbarkeit sprechen und kann dann da Analysis machen. Und das führt zu sehr interessanter Analysis. Je nachdem, aus welcher Perspektive Sie auf den Körper C gucken, finden Sie unterschiedliche interessante Eigenschaften, unterschiedliche Konzepte zu rechnen, zu argumentieren, sich da irgendwas anzugucken, in verschiedenen Bereichen der Mathematik. Das macht für mich die komplexen Zahlen extrem interessant. Die haben halt, also die verzweigen sich so, was das Wort ist, verschiedene Bereiche der Mathematik und haben da Anwendungen und poppen da so auf. Und ich finde sie mathematikhistorisch sehr interessant. Da will ich jetzt nicht hingehen, das mache ich auch wieder gerne in einer späteren Vorlesung. Fragen Sie mich ja gerne zu. Für den Moment wollte ich nur einmal motivieren, woher diese Idee der komplexen Konjugation kommt, beziehungsweise wie man sich die veranschaulichen kann. Und oft ist es so, dass wenn wir Bilinearformen sehen, Sigma-Bilinearformen auf über C, wo Sigma wirklich die komplexe Konjugation ist, dann hat dieses Sigma auch eine anschauliche Bewandtnis. Das wollte ich auch in dieser Skizze verdeutlichen. Es kann manchmal sinnvoll sein, sich so ein Bild zu malen und zu gucken, wie wirkt dieses Sigma hier eigentlich sich aus auf die Situation, was passiert da? Dann kriegt man noch ein bisschen mehr anschauen. Ja, nein, vielleicht? Ich habe vergessen, wer die Fragen gestellt hat. Ne? Hat Ihnen das ein bisschen weitergeholfen?
Das war sehr interessant, ja. Und es hat neue Fragen aufgerufen, aber auch alte beantwortet.
Nein, das ist toll. Ja, ich freue mich immer über neue Fragen. Ja, und sonst? Wie geht's Ihnen? Außer müde? Oh, so halb, nur so halb gut?
weil jetzt auch wieder mehr Fragen gekommen sind, als beantwortet wurden?
Nee, weil es spät ist.
Weil es spät ist. Ach so, ja, Kürbiszeit, ja. Nee, noch nicht. Ich werde jetzt noch Energie zum Spielen und Singen haben. Aber die Frage, die ich eigentlich stellen wollte, war, ist genug da, genug Material, genug Zeit, genug Ansprechmenschen, damit sie das Vertrauen haben, dass sie dann nächste Woche gut vorbereitet in die Klausur gehen? Haben sie den Eindruck, sie haben eine faire Chance? Haben sie den Eindruck, so, also mich interessiert, ob sie sich das zutrauen, ob sie denken, ja, das ist hilfreich, ich weiß wohin mit meinen Fragen, ich habe jetzt noch ein bisschen Zeit, ich sehe, wo die Probleme sind, wie ist es bei Ihnen? Wenn nicht, wenn Sie irgendwas anderes brauchen, dann ist jetzt noch die Möglichkeit, jetzt, morgen, Montag, wenn wir da sitzen, nochmal mit mir ins Gespräch zu kommen. Die Möglichkeit ist jetzt noch da. Okay? Dann hoffe ich, dass Ihnen das weitergeholfen hat, auch wenn wir jetzt alle sehr müde sind. Und ich stehe jetzt hier noch kurz rum, damit Sie im Zweifel auf mich zukommen und sagen können, dass Sie noch irgendwas brauchen, noch irgendeinen Wunsch haben. Okay? Danke.